Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eckers. Heute freuen wir uns sehr auf Bernd Reichelt von den Stadtwerken Menden.
Die anderen haben mitgemacht, weil es beim Mitmachen irgendwann bei dem einen oder anderen in unterschiedlicher Geschwindigkeit die Erkenntnis kommt, er ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mehr miteinander reden ist gar nicht so schlecht. Eine hohe Transparenz ist gar nicht so schlecht. Alles auf meinem Tisch gar nicht so schlecht. Die Erfahrung, ich lasse das von anderen machen, ja, okay, da hat man 20 Jahre sich dran gewöhnt. Aber eigentlich ist das auch nicht mein Stil. Wie viele Mitarbeiter verlassen den Hof und machen extrem tolle Sachen? Mit vollem Engagement, mit hoher Leidenschaft, mit hoher Verantwortung. Aber im Job haben sie ihr Kästchen und sagen, ja, das mache ich. Ja, da wurde ich auch klein gehalten. Also das heißt, wenn über den Zuge der Zeit jeder ein Stück weit für sich erkennt, dass eine tolle Kultur, eine beziehungsorientierte Kultur für uns alle etwas Schönes und Angenehmes ist, dann wächst Überzeugung. Ja.
So, ich bin jetzt gerade fertig mit dem Schneiden, mit der Post-Production von dem Podcast mit dem Bernd. Das war ist ein langer Podcast, fast 2 Stunden. Ein sehr persönlicher Podcast, über den ich mich sehr freue. Und es ist gleichzeitig der Einstieg in eine neue Rubrik hier bei Utility 4.0. Ich habe sie jetzt mal Stadtwerke Inside Out genannt, in der ich ja endlich mal mit Leuten sprechen will, die in einem Stadtwerk sind, in einem Utility 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Und dass wir sozusagen miteinander sprechen, wie das, was ich jetzt von draußen in 30 Folgen alles so aufgesogen habe, was sozusagen an neuem entsteht und entstehen muss in diesen Stadtwerken, dass wir das mal gemeinsam diskutieren mit Leuten, die da jetzt noch in der Verantwortung auch sind und auch vielleicht schon lange Jahre in der Verantwortung waren. Insofern lege ich diesen Podcast, diese Folge wirklich allen nochmal ans Herz, teilt das auch mit mal Geschäftsführer, Rinnen, Geschäftsführern in Stadtwerken und ich möchte noch viele von diesen Gesprächen führen, denn ich glaube, das macht das Bild erst richtig rund. Herzlich willkommen beim Utility 4.0 Podcast, heute in einer Nullnummer. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich diese Sonder-Special-Reihe nennen möchte. Ich habe es mal als Arbeitstitel so Stadtwerke Inside Out genannt, weil ich habe mir, jetzt haben wir, glaube ich, so 30 Folgen habe ich von diesem Podcast gemacht und wir haben viel über Stadtwerke und EVUs gesprochen mit anderen, die von außen kommen, die Themen haben, Berater und so weiter. Und jetzt dachte ich, wäre es auch mal an der Reihe, das Wissen, was ich mir da so raufgezogen habe oder reingezogen habe, auch mal zu spiegeln mit Leuten, die das quasi tagtäglich in so einem Ding machen, in so einem Stadtwerk. Jetzt in diesem Fall. Und ich freue mich sehr, dass heute der Bernd Reichelt, der Bernd hier am Start ist von den Stadtwerken Menden. Insofern erstmal ein liebes Hallo an dich.
Liebes Hallo. Zurück, mein Lieber.
Ja, sehr, sehr cool. Bernd ist hier dazugeschaltet und macht mit mir diese erste Nummer aus dieser Reihe. Und ich fange einfach mal ganz locker an. Ich habe mir die Frage natürlich so ein bisschen anders hier zurechtgelegt und bin selber gespannt, wohin uns das Gespräch so führt. Und fange aber an, wie ich immer anfange, und das ist bei der Person Bernd Reichelt, bei dir Bernd, dass du einfach mal losschnackst, wie so dein Weg war bis hierher, wer du so bist, und dann gucken wir mal, wie wir in die Stadtwerkewelt reinsteuern. Also herzlich willkommen nochmal und toll, dass du diese erste Nummer mit mir machst. Und wer bist du denn eigentlich, Bernd?
Ja, schöne Frage, Timo. Erstmal lieben Dank, dass du mich angesprochen hast und ich heute die Möglichkeit habe, mit dir über ein Stück weit über mich, aber auch über das, insbesondere über das Unternehmen, in dem ich seit 2013 tätig bin, und vielleicht über die Menschen, mit denen ich dort zu tun habe und mit den Inhalten, aber vielleicht auch mit Menschen außerhalb dieses Unternehmens. Mhm. Ich habe dich ja als jemand kennengelernt, der sehr stark in die Richtung Beziehungskultur, wie agieren Menschen eigentlich miteinander, warum tun sie das, was sie tun? Die erste charmante Frage persönlich, da würde ich ganz persönlich mal antworten. Weil ich glaube, dass rückblickend, warum ist man so, wie man aktuell ist? Ich bin nun kein Psychologe, habe auch gar keine Ausbildung, aber ich habe bei mir selbst erkannt, dass der Grund, warum ich so bin, wie ich bin, natürlich ein Stück weit mit der Herkunft, mit der Erziehung, mit dem persönlichen Umfeld der letzten 55 Jahre zu tun hat. Und da würde ich gerne nur beispielhaft zwei Menschen erwähnen, nämlich meine Mutter,
und meinen zwar nicht leiblichen, aber ab dem 8. Lebensjahr doch dann gewordene Vaterfigur. Und ich erwähne das deswegen, weil ich glaube, die beiden haben bezeichnend in mir ein Menschenbild, das werden wir vielleicht heute nochmal an einer Stelle vielleicht besprechen, ein Menschenbild gesetzt, wovon ich heute glaube, dass das grundlegend war. Meine Mutter lebt auch noch, 85, hochkatholisch, bekommt mit in 66, also in den 60er Jahren, unehelich, schwierig.
Du bist Familie. Unehelich gekommen, da?
Ja, genau. Bin unehelich gekommen. Der leibliche Vater, kein schlechter Mensch, aber er war da nie Teil der Beziehung. Fast, glaube ich, 15, 16 Jahre älter. Also auch eine wilde Kombination. Und meine Mutter damals als katholisches Mädchen, schwierig. Ja? Ja. So, und in den ersten Jahren für sie auch eine Herausforderung, berufstätig sein zu müssen. Und das überspringe ich mal ein Stück weit, aber die hat dann jemanden kennengelernt, den ich auch als Vater bezeichnen würde, da war ich 8. Der ist, mein lieber Vater Bodo ist mit 89 verstorben, vor anderthalb Jahren, und habe ich im Rückblicken gesagt, ja, wie war das? Der war Kommunist, der ist sozialisiert in der damaligen DDR, war da auch Lehrer. Aha. Und hat dann aber irgendwie erkannt, dass der real existierende Sozialismus vermutlich doch nicht das Richtige war und ist dann nach Westdeutschland gegangen. Aber wie wo viele Menschen oder die dann aus dem Ostblock, auf den sogenannten Ostblock kamen, er selber hatte Berufsverbot und konnte nicht als Lehrer mehr arbeiten.
Aber wann war das? Wie kam er dann rüber? Das war dann irgendwie.
Das war auch in den 60ern.
Ja,
also es war im Zuge, ich glaube, es war nach dem Mauerbau.
Ach so, okay.
Auch über Umwege, auch eine ganz eigene Geschichte. Okay. Dann ist er aber in Deutschland, in Westdeutschland, konnte er eben als Lehrer nicht mehr arbeiten und wurde dann, war weiter politisch, war ein hochpolitischer Mensch. Also Mutter völlig unpolitisch.
Ja, sehr, sehr, sehr katholisch und kommunistisch.
Katholisch, ja, genau. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum die beiden zueinander gefunden haben und dann mich dann auch gemeinschaftlich erzogen haben. Sie haben in den Grundfesten einen ähnlichen Wertekodex gehabt. Aha. Also, der Mensch ist einfach wichtig. Die Art des Umgangs ist wichtig. Dass man Menschen anständig behandelt und begegnet. Dass das, für was man sich einsetzt. Mein Vater würde sagen, für was man kämpft. Ja? Meine Mutter wird sagen, naja, aber das gehört sich ja nicht. Dinge nicht zu, also böse Dinge zu tun. Ja? Also gut und böse zu sehen. Und ich bin dann, er ist dann auch konvertiert. Er ist dann zum katholischen Glauben sogar übergegangen und hatte dann so den Mix zwischen kommunistischer Grundphilosophie, marxistisch-leninistisch erzogen und die katholische Soziallehre. Und irgendwie der Mix davon führte dazu, dass man doch eigentlich grundsätzlich anständig mit seinem Gegenüber
umgeht
sein soll. Ja. Ja. So, und das hat mich, glaube ich, im Nachhinein, das habe ich über Jahre nie so erkannt, aber im Netz immer wieder, wenn auch Kollegen oder Freunde fragen, Mensch, warum machst du das eigentlich so oder warum denkst du eigentlich so? Und dann frage ich, weiß ich nicht so genau. Und dann habe ich da mal nachgedacht. Und ich glaube, das ist ein Teil der Geschichte.
Warst du allein oder hattest du noch Geschwister auch? Oder bist du Einzelkind?
Ich war allein, aber da meine Mutter frühzeitig ja arbeiten musste, niemand hatte, auch das habe ich erst viele, viele Jahre später erst erfahren, jetzt im Erwachsenenalter, war ich in den ersten 2 Jahren in einem Kinderheim. Muss man sich so vorstellen, Krippe gab es wohl in den 60er Jahren so nicht. Mhm. Was machten alleinstehende Mütter? Die gab es die Möglichkeit, in ein Kinderheim das Kind zu bringen. Meine Mutter kam dann morgens und abends, hat mich irgendwie betreut, ist dann aber wieder weg und am Wochenende hat sie mich irgendwie mit nach Hause genommen.
Also wie das so eine Tagespflege, ne? So quasi.
Mit Übernachtung. Also das, ja, okay. Ich habe in der Woche da wohl als, ich kann mich da logischerweise nicht mehr daran erinnern, aber da gelebt. Ich will sagen, ich habe zwar keine Geschwister, aber ich habe von Geburt an war ich nicht allein. Ja. Ich bin dann im Kindergarten, Hort und alles, was man so hat und habe dann auch meine eigene Jugend sehr schön in der katholischen Jugend verbringen dürfen, von Jugendgruppen, Jugendfahrten, alles, was man so kennt oder zumindest eine Generation kennt und habe halt immer Menschen und Freunde um mich herum gehabt. Also ich war nie Eigenbrötler. Und deswegen, ich bin zwar Einzelkind, habe aber keine Einzelkind-Erziehung, so würde ich sagen, genossen.
Und bist du auch so ein Pfadfinder-Typ dann geworden, der sich zwar unheimlich für andere einsetzt, so in der Jugend, Jugendfahrten, so stelle ich mir vor, in der Kirche und warst du so ein Typ?
Oder? Ich war nicht direkt bei den Pfadfindern, Georg, aber ich fand das immer cool, aber da war ich irgendwie nicht. Aber ich war in einer katholischen Gemeinde, wo wir, die wir da unterwegs waren, doch eher, ich sag mal, ich war mal auf linksliberal Mitte der katholischen Seite. Also es gibt eine Organisation, die nennt sich Pax Christi. Ja. Das ist so die wirklich der linke Flügel des Christentums. Da waren wir damals schon sehr engagiert. Ich bin auch selber überzeugter Kriegsdienstverweiger, musste das damals, was heißt musste, es war also damals in das System, bevor ich 20 Monate Zivildienst machen durfte, entsprechend zu verweigern. Das war, die Verweigerung war auch sehr christlich motiviert. Bin ich immer noch von überzeugt. Ja. Hat zwar ein anderes Bild zur Bundeswehr bekommen in den letzten 10, 15 Jahren. Da war ich damals etwas radikaler, wenn man das so sagen mag. Da bin ich heute nicht mehr so. Ich habe die Jugend erleben dürfen mit Menschen, die eine ähnliche Art des guten Miteinanders hatten. Mhm. Kamen alle aus dem katholischen Haus. Mhm.
Das finde ich immer so lustig, auch wenn du sagst, 60er Jahre. Warte mal, ich muss mal kurz das Fenster zumachen hier. Ich habe gerade wieder so ganz viele YouTube-Filme über die RAF sozusagen gesehen und da dachte ich auch immer, eigentlich war ja in der ganzen Welt drumherum, war ja der Punk los sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und du warst da quasi in einer ganz anderen Sphäre da unterwegs, ne? So dass, also du warst nicht Teil von diesem, von dieser, ja, Revolution oder von diesem,
Nee, das war eher wo Richtung Teesocken und man sitzt abends bei der Kerze und bei Gitarre und so, ja. Aber schon in der Richtung, wir haben uns irgendwie alle lieb. Es war nichts Böses. Okay. Für meinen Vater war das manchmal wirklich zu seicht. Ja?
Er sagte, ja, Mensch, er wollte mehr Kampf haben. Das,
ja, genau. Ne? Mhm. Ein bisschen mehr Kampf. Meine Mutter war glücklich. Ne? Sagte, okay, komm, ist doch ein guter Kompromiss. Ja. Ja? Anständig Messdiener, sonntags immer. Ne? Schön die katholische Welt auch ein Stück zu pflegen. Und ich habe über die Jahre dann kennenlernen dürfen, dass die schon christliche Werte, tolle Werte sind. Ja, und die sind auch keine christlichen Werte, sondern ich denke, die humanistisch unterwegs sind oder die in anderen Weltanschauungen unterwegs sind. Es gibt einen gemeinsamen Tiegel des Guten, will ich mal sagen, ja, des guten Verständnisses. Ja. Und es gibt ein paar so Grundwahrheiten. Habe ich vor kurzem gerade wieder einen Bekannten gesagt, pass auf, für mich ist zwei Dinge wichtig. A, miteinander statt übereinander reden. B, so wie man im Wald reinruft, so kommt es raus.
Damit kann
man wieder schlagen.
Cool. Okay, und da, also so bist du so groß geworden. Und wie bist du da so schulisch, beruflich dann so abgebogen? Wo warst du da unterwegs?
Ja, also ich vielleicht im Nachhinein immer so ein bisschen auf Vorsicht. Meine Mutter war natürlich, weil sie lange Jahre bis zum 8. Lebensjahr alleinerziehend war, hat sie natürlich geguckt, klassische Schule. Ich bin auf die Realschule gegangen. Ja. Bei mir gab es so eine sogenannte Orientierungsstufe. Das waren so 2 Jahre, wo man sich so finden sollte, bis zur 6. Und dann im Übergang zur 7. hätte man eine weiterführende Schule klären müssen. Da hat meine Mutter gesagt, Gymnasium, das war auch nicht ihre Welt. Ich komme auch aus einem nicht-akademischen Familienkreis, ja. Und war dann in der Realschule, es war auch alles prima, weil meine Freunde, mit denen ich auch sonst privat zu tun hatte, auch in dieser Schule waren, in Braunschweig, und bis zur Klasse 10. Mhm. Und dann kristallisiert sich schon relativ schnell raus, dass ich irgendwie, meine Mutter zwar immer wohl besorgt, dann war mein Vater ja auch in unserem Leben schon, ich aber schon sehr, sehr selber sagte, das mag ich nicht. Mhm. So, und ich bin dann nach der 10. Die Realschule ging irgendwie ganz gut und dann bin ich gewechselt in ein Gymnasium nach Braunschweig, die besonders für Realschüler geeignet war. Das heißt, das war auch so ein seichter Übergang von Sek 1 in die weiterführenden Schulen. Wir hatten auch andere, die sind direkt ins Gymnasium gegangen. Wir hatten so einen Übergang, 3 Jahre bis zur 13. Klasse und habe dann auf dem sogenannten Lessing-Gymnasium in Braunschweig Abitur machen dürfen. Ja. Und wusste, eins, was ich gerne werden wollte, das hat sich auch ein Stück weit dann umgesetzt, ich wollte immer was machen, was man immer braucht. Zweitens, ich wollte was machen, was, ich sag es mal, dem anderen gut tut. Ja? Drittens, es sollte was ökologisch umweltmäßiges machen. Ja? Da war ich schon, Grün wuchsen ja da gerade, weil das war parteipolitisch unterwegs, aber so die Themen fand ich schon hochinteressant. Es sollte was Technisches sein.
Ja, okay.
Mhm. So, und wenn man das dann mixt, dann kam man in den 80er Jahren, ich habe dann 66 dann mit 6, 19, in den 80er Jahren dann angefangen, nach der Schule ein Stück weit zu reisen. Ich habe in den vielen Jahren nach der Schule und nach dem Studium, da war ich eben noch ungebunden und hatte noch keine Familie und konnte noch viel reisen. Habe dann eine Ausbildung gemacht auf einer Kläranlage. 2 Jahre.
Okay, du bist dahin gereist oder was hat das mit Reisen zu tun? Oder?
Ja, die Reisen waren immer zwischen, Abitur, dann Reisen, dann wieder zurück, dann Ausbildung, wieder Reisen, dann zurück, Studium. Und, also es waren immer in den Zwischenparts. Ja.
Okay, Kläranlage, jetzt gehe ich mal durch.
Kläranlage,
genau. Braucht jeder.
Kläranlage.
Gutes.
2 Jahre Kläranlage.
Ja. Ich gehe mal so diese Dinger durch. Ob das ökologisch, technisch war es schon, vielleicht, weiß nicht, ob es gut tut, auf einer Kläranlage zu haben, aber 3 von 4 dieser Punkte waren da erfüllt, ja.
Ja, und da gab's, das war der erste Ausbildungsberuf im technischen Umweltschutz. Der hieß Fernentsorger. Okay. Den gibt es noch, der heißt ein bisschen anders, aber der hatte mich fasziniert, wie genauso wie du sagst, ey, Technik gut, ideell einfach gut und nachhaltig und für andere toll, ja. So. Mhm. Und man war dann nicht nur auf einer Kläranlage, man war auf einer Mülldeponie, man war im Wasserwerk, also die klassische Versorgung und Entsorgung. Und das hatte mich sehr begeistert. Danach, nach der Ausbildung, war ich knappes halbes Jahr über ein Stipendium oder über ein Programm, das war damals von der Karl-Duisberg-Gesellschaft, im Sudan. Die haben junge Menschen daran geführt, eventuell mal in die Entwicklungshilfe zu gehen.
Ja.
Da konnte man sich bewerben und dann hatte ich die Chance, eine ganze Weile im Sudan mich mit Flach Brunnen, Wassergewinnung im afrikanischen Land als junger Stipendiat von dieser Gesellschaft mich dazu tummeln und habe dann da auch meine ersten Erfahrungen gemacht, was das heißt, mit ganz wenig und noch weniger auszukommen. Da habe ich dann auch körperlich gemerkt, also heute bin ich eher gewichtsmäßig etwas mehr und hatte da locker 20 Kilo weniger. Das war nicht nur altersbedingt, sondern es war einfach, es gab nicht viel.
Also, wie lange warst du da? Wie lange war das?
Da war ich ein gutes halbes Jahr. Ne?
Okay.
So lange ging das Programm. Und als ich wiedergekommen bin, bin ich dann ins Studium gegangen. Irgendwie passend, Fern- und Entsorger. Es gab einen Studiengang auf Fern- und Entsorgung. An der Fachhochschule Wolfenbüttel, also schon immer noch in der Region Braunschweig, in der ich eben auch groß geworden bin. Habe dann da studiert mit Schwerpunkten öffentliche Versorgung, Strom, Wasser, Wärme, alles das, was wir eigentlich heute machen.
Ja.
War dann innerhalb des Studiums auch nochmal zweimal in den USA, habe dort jeweils ein Semester studiert und da auch meine Abschlussarbeit gemacht, auch im Bereich technischen Umweltschutz.
Wo warst du dann?
Alles, was mit Technik. Ja. Da war ich in südlich von Chicago, in Urbana-Champaign, ist eigentlich wie oft in den USA, der Ort ist eigentlich ganz klein und besteht im Wesentlichen aus der Hochschule und gehört aber, ich sag mal, in den District oder in die Aura von rund um Chicago. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Habe immer noch ganz enge Verbindungen zu Menschen, mit denen ich dort zusammen sein durfte, die ich kennenlernen durfte. Und dann irgendwie danach wieder nochmal ein bisschen reisen. Und dann ging es 2 Jahre in ein Ingenieurbüro nach Hannover, die Kläranlagen planten und bauten. Also passte dann irgendwie. Und dann 96 war eigentlich der Einstieg in die Energiewirtschaft, das heißt in die Stadtwerkewelt.
Ja,
und da habe ich dann in Hildesheim begonnen.
Ach so, bei den Stadtwerken in Hildesheim.
Ja.
Okay.
Ja, und war da fast 8 oder 9 Jahre, ja. Von 96 bis 2004, 8 Jahre, war eine tolle Zeit.
Als was warst du da unterwegs dann oder wie bist du da eingestiegen?
Da bin ich eingestiegen als junger Ingenieur im Bereich Planung, Netzplanung,
Strom-
und Wassersysteme. Und hatte dann, und das ist vielleicht der nächste Eindruck, neben meinen Eltern, weil ich sagte, es sind immer Situationen und Menschen, vermutlich das bestätigen vielleicht viele auch, die deinen Podcast hören und sagen, klar, es sind so entscheidende Momente, wo man vielleicht ein Stück weit auch begleitet wird oder auch hingestupst wird. Und in den 8 Jahren lernte ich einen Vorstand kennen, mit dem ich persönlich immer noch eng verbunden bin, der ist jetzt schon im Ruhestand, den ich damals aber genau so kennengelernt habe, wie Vorstände damals waren, Klammer auf, vielleicht heute auch immer noch ein Stück sind.
Wie denn?
Sehr patriarchisch.
Ja.
Ein Hochhaus oben, oberste Etage, weggeschlossen. Man geht hin, wenn man gerufen wird, tendenziell immer eher ein unangenehmes Thema.
Ja.
Der Vorstand, der hat den Vormittag damit verbracht, seine Zigarre zu rauchen, die ZFK zu lesen und die Post. Und mit der Post hat er dann entschieden, wer denn welche Informationen kriegt. Dann hat er sich manchmal behakt mit seinem kaufmännischen Vorstand oder auch nicht. Also auch das hat man gespürt. Das war noch diese Welt, da ging dann, wenn die beiden nicht so richtig konnten, dann ging das nicht konnten, auch dann schön durch das ganze Unternehmen. Im Nachhinein, wenn ich überlege, wie viel Zeit man damit verbracht hat, an diesen zwischenmenschlichen Dingen, an den Reibungen, die da so waren.
Ja, die ausgelöst wurden. Ja, die eigentlich nur oben wurde sozusagen die Welle losgetreten durch Spannung und die wie so ein Tsunami oder nicht Tsunami, aber das wappte dann durchs ganze Unternehmen.
Ja, so ist das, so ist das. Ja, und das geht mit der Frage, was darf man sagen, nicht sagen, ne, wie viel Transparenz, wie viel Gemeinsamkeit. Also die Silos wurden gepflegt und gehegt. Und da glaube ich, viele, die in den Jahren in die Energiewirtschaft gekommen sind oder da waren, das war die Welt. Ja? Und man wusste, man musste ein Stück weit funktionieren. Das Kästchen war links unten oder rechts oben. Ja. Und wenn man richtig gut war, dann hat man ein Bienchen gekriegt. Und wenn man nochmal gut war, dann hat man ein Kästchen höher gesprungen oder so, ja. Also klassische Karriere, bis hin auch das System, da kommen wir nachher nochmal drauf, ja, das darauf absetzte, ein Stück weit eher wettbewerblich untersägt zu sein, als jetzt, ich sag mal, im Kooperativen. Ne? Sondern so, und da kommt ich, ne, mit meinem, auch mit meinem Menschenbild, und sage, boah, irgendwie doof alles, nicht? Ja. Und habe aber einen Vorstand gehabt, der nach außen hin so war, aber im Innern nicht so war. Mhm. Sondern er hat eben mich ganz persönlich, und nicht nur mich, es gab andere Menschen auch in dem Ort, die hat er persönlich echt gefordert, aber auch sehr stark gefördert. Ja? Und in der Zeit konnte ich noch ein zweites Studium machen, ich konnte mich mit Themen beschäftigen, ich konnte für die Stadtwerke mit anderen aus Niedersachsen nach Moskau auf eine Messe gehen, ich konnte Vorträge machen, was damals nur Bereichsabteilungsleitern, Prokuristen vorbehalten war, auf irgendwelchen Veranstaltungen Vorträge zu halten oder den Geschäftsführer selber, aber ja nicht irgendwie so einen kleinen Projektingenieur. Ja. Das hat er, anders als er sich nach außen gegeben hatte, hat er das gelebt, was mich persönlich natürlich sehr faszinierte und dazu führte, dass wir auch bis zum heutigen Tage noch eine persönliche enge Verbindung haben. Obwohl ich heute immer sagen würde, diese Art des Führens, der Struktur und der Hierarchie ist definitiv nicht mehr meins, aber es war eben Teil der Zeit.
Ja. So, ich weiß gar nicht, ob es, manchmal habe ich den Eindruck, dass heute schon auch noch einigermaßen viel davon übrig ist, von dieser, vielleicht nicht von dieser patriarchalischen Art so, aber dieses Silo-Denken auf Vorstandsebene, ich wohne jetzt hier in Köln, ja, kannst dir vorstellen, also was hier für EVUs um die Ecke sind. Und ich habe immer den Eindruck, dass auch auf Vorstandsebene, gerade bei so Top 25 EVUs, da jeder sein Ressort so ein bisschen in Ruhe lässt. Also da gibt's, also du machst Technik, ich mach kaufmännisch. Und der Kaufmann will sich mit dem Techniker nicht verscherzen, weil er davon denkt, keine Ahnung zu haben, umgekehrt genauso. Und dann hast du noch dann oft ja so politisch zwei Lager drin, wo ich denke, ja, das ist jetzt zementiertes Silo-Denken hoch 10, auch heute noch so.
Das ist so und teilweise ja auch durch sogenannte Geschäftsbesorgungsverträge, teilweise auch vom Gesellschafter manchmal Gefühl gehabt, dass das gewollt war, ja, so gegenseitig in Schach halten, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube, Peter wär mir nicht böse, weil er ist ja auch außer Dienst und Ruhestand. Dr. Peter Asmuth war ja lange Zeit Vorstand bei der Starbuck in Aachen. Für mich, als ich ihn kennenlernte, als er noch aktiv war, der Vorstand, ähnlich wie in Osnabrück, Manfred Hülsmann, zwei Persönlichkeiten, beide jetzt im Ruhestand, aber beide, die ich in meinen Jahren kennenlernen durfte. Manfred Hülsmann ist am Ende immer Elektriker gewesen.
Ja.
Hoch klug, hoch empathisch, aber in einem persönlichen Gespräch immer dir das Gefühl geben, wir sprechen auf Augenhöhe.
Okay.
Ja. Und hat es, hat keine Distanz, hat nicht, ich sag mal, die Insignien der Macht, die man so hatte, ausgelebt. So habe ich ihn und viele andere werden das für bestätigen, bei ihm nicht erlebt. Und bei Dr. Peter Asmuth, der hatte mir mal gesagt, pass mal auf, oder da sitzen wir uns noch erreichen, weil ich immer sagte, Mensch, ich würde mir mal wünschen, eine gemeinsame Führung. Da war ich noch nicht auf dem Trip, dass man Geschäftsführung eigentlich gar nicht mehr braucht, aber da habe ich gesagt, ey, was Gemeinsames machen. Und dann sagte er, Reichelt, sehen Sie das mal nicht zu idealistisch. Also die Vorstandsdoubles, ja, die er kennt, er hat sie nicht beim Namen genannt, aber er hat gesagt, mehrheitlich klappt nicht gut.
Nee.
Ja. Aus was für Gründen auch immer. Und dann hat er gesagt, naja, aber ich würde es vielleicht anders machen. Ich finde den Teamgedanken natürlich auch an dieser Stelle auch super. Und dann sagt er, naja, es hat es sich dann auch nicht ergeben. Mhm. Wir kommen nachher nochmal ja auf unser Unternehmen. Wir haben ein bisschen sowas Ähnliches geschaffen, ja, dass man eben auch an der Spitze nicht ganz alleine ist. Das ist ja auch in den Hierarchien, da warst du ja, wenn du weiter dich entwickelst, am Ende des Tages warst du irgendwie immer allein. Ja,
genau.
An der Spitze, ja. Und das ist, und die, die da um dich drum sind, da bist du dir nicht ganz sicher, sind die jetzt wahrhaftig, ja, authentisch oder sind die. Es gab vor kurzem mal FAZ, glaube ich, vor 4-5 Wochen ein tolles Bericht, die Schleimer, ja, im Kulturteil war das, glaube ich. Und der Herr Marx, der da Redakteur war, der über irgendeine Verbindung ist der auf mich gestoßen und ich hatte die Möglichkeit, mit ihm auch ein kleines Gespräch zu führen, wo das Thema Schleimer geht. Ja? Also welche Rolle, was ist das? Für was ist das gut?
Ja.
Und wir haben gemeinschaftlich festgestellt, dass das Thema Schleimer und Schleimertum schon ein Teil in die Welt gehört des Wettbewerblichen und des Konkurrenzdenkens. Ja? Wo Menschen sich vielleicht sogar auf Kosten Menschen oder aufgrund der Leistung anderer sich selbst eben profilieren und. Also das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. da gab es eine Verbindung und das war die Welt 96 noch bis 2004. Mhm. Und dann durfte ich, aber mein Vorstand mir damals sagte, Reichelt, hier ist End of the Line. Wenn du noch was machen willst, ich bin dann, war dann irgendwie nach 8 Jahren Prokurist in dem Hause, in den klassischen Weg. Und dann gesagt, wenn du was werden willst, dann guck mal, ob du nicht irgendwo Geschäftsführer werden kannst.
Ja.
So, und dann hat sich in der Lüneburger Heide, das ist ja so ein bisschen vor der Tür, ja, südlich von Hamburg, war auf einmal eine Geschäftsführerstelle frei und ich konnte dann als recht junger Mensch wurde ich da irgendwie genommen und habe dann fast 10 Jahre in der Lüneburger Heide von 2004 bis eben 2012, 2013, also 8, 9 Jahre durfte ich dort, in einer anderen Region, aber mit ganz tollen Menschen, mit einem tollen Stadtwerk, was klein, aber so bauchladenmäßig war, ja. Also meinst dieses Stadtwerk, das erinnert mich immer daran, wenn Recruiter und Personalberater, Timo, wenn die immer fragen, ja, wie viele Menschen haben sie denn geführt? Ja, und wie viel Umsatz hat das Unternehmen denn gemacht? Dann habe ich über die Jahre das Gefühl bekommen, kann man fragen, ja, und ist vielleicht auch ein Stück Kriterium für Management. Aber die Frage zwar eher zu stellen, wie viele Themen waren sie unterwegs? Wie breit waren sie eigentlich aufgestellt?
Ach so, das meinst du.
Und wenn ich sehe, die Stadtwerke, die bundesdeutsche Stadtwerkelandschaft, wo wir kleine und mittlere Stadtwerke, und das sind ja tendenziell 2/3 von denen, die wir haben, was da geleistet wird, auch von den Führungsverantwortlichen, in den Themen, und das ist eben nicht 1, 2, 3 Sparten, Strom, Gas, Wasser und ganz, ganz viel, sondern Strom, Gas, Wasser, Wärme und dann geht's los. Ja. Der ganze Bäderbetrieb, ÖPNV, und das sind keine eigenen Gesellschaften, das sind oft Gesellschaften, die mit den in Personalunion, mit den Führungspersönlichkeiten aus den Stammhäusern geführt werden. Und in Munster war das dann auch so, wir haben bis hin, dass wir eine Post betrieben haben. Also wir haben alles, was kommunal irgendwie war, Wasser, Abwasser, Straßenbeleuchtung, die klassischen Dinge, natürlich Strom, Gas, Wasser, Bäder sowieso. Mhm. Das heißt, dieses ganze Potpourri wurde bedient. Und ob da nun 100, 1000 oder 100.000 Menschen sind, das mag in dem Detail sich vielleicht verändern. Aber die Grundfragen, die Grundvoraussetzungen,
die überall klären, ne?
Ja, die sind da. Und deswegen bewundere ich immer Menschen, die in so einer Vielfalt Unternehmen begleiten, führen, gestalten. Und das ist unabhängig der Größe. Das ist eher abhängig von der Themenvielfalt. Und
das wird ja auch noch mehr jetzt, ne? Also wenn du über diese Sektorenkopplung, also ich habe letztens, hat uns ein Stadtwerk erzählt, wie es in den letzten 10, 12 Jahren sich sozusagen in der Sektorenkopplung fortbewegt hat, wirklich sehr gut. Und da sind sie dann von 3, 4 Feldern, die sie früher hatten, Commodity, Strom, Gas, Abwasser, sind das jetzt 16. Und das ist, wie du sagst, das sind dann Sachen wie, ja, dann Glasfaser, diese Netze, kann man das auch noch alles sehen, aber dann kommt der Verkehr dazu, Mobilität. Und das sehen wir auch jetzt in Menden, wenn ich da bei euch raufgucke. Das ist ein mega breites Paket nochmal zusätzlich geworden in den letzten, weiß ich nicht, Jahren. Auf jeden Fall, wenn du damals schon gesagt hast, Bauchladen, dann ist es halt auf jeden Fall heute für viele Stadtwerke nochmal extremerer Bauchladen geworden. Ne?
Was dazu führt, wir werden nachher vielleicht darüber nachdenken, was hat sich dann oder was könnte sich in den Organisationsformen vielleicht verändern, um diesen Anforderungen, die aus dem Bauchladen massiv erwachsen, weil die Themen teilweise aus den Kinderschuhen selber erwachsen wurden und zu Megathemen werden, ja,
genau.
Wo man dann selber sich fragt, ist das überhaupt noch leistbar von Einzelnen, ja, diese Dinge wirklich gut zu bedienen, und da kommen wir dann vielleicht noch drauf, wie man dann vielleicht Unternehmen in der heutigen Zeit vielleicht ein Stück weit weiterentwickeln kann, weil das kann in einer klassischen Pyramide, in einer klassischen Hierarchie, wo viele Dinge dann doch auf wenige zulaufen, in der Vielfalt aus meiner persönlichen Erfahrung nicht mehr geleistet werden.
Okay, das heißt also, du warst in Hildesheim, bist zum Prokurist, musstest, um dann weiterzukommen, bist du dann, wo warst du dann gelandet? In Lüneburg?
Ja, in der Lüneburger Heide, in Munster, also alle die, die irgendwie die Bundeswehr enge Berührung hatten oder haben, werden Munster kennen. Das ist immer noch der größte Standort des Heeres.
Ach so, okay.
Und die Lüneburger Heide ist ja ein Großteil der Lüneburger Heide, das ist ja Führungsplätze, schon aus wilhelminischer Zeit, also eine lange Historie militärisch.
Ja.
Und ich sagte ja vorhin, in meiner Zeit, wo ich noch Kriegsdienst verweigert habe und ganz stark der pazifistischen Bewegung anhängig war, das hat sich. Und der Bundeswehr sagte, Mensch, Bundeswehr ist eigentlich nur schlecht, ja, kann gar nicht sein. Als Christ kannst du da gar nicht hingehen, was natürlich falsch ist, ja. Was ich aber in den Jahren, in jungen Jahren, das nicht so sah. Aber dann, als ich in Munster dann dort war, von 2004 bis 2012, habe ich Menschen kennenlernen dürfen bei der Bundeswehr, weil diese Stadt, die ist nicht groß, 20.000 Einwohner und es ist fast alles nur Kaserne. Und die Menschen, die da arbeiten, wohnen dann vielleicht in den Einfamilienhäusern rund um die Kaserne. Und das mitten in der Lüneburger Heide, mitten im Wald. Ich sage immer, die Lüneburger Heide, die ist ein tolles Naturerholungsgebiet für Tourismus, klasse. Es gibt ganz tolle Wildbestände, es gibt den Wolf, wenn man den sehen will, und es gibt das Militär.
Ja.
Und das war's aber. Okay. Sonst ist da nicht so viel. Viele pendeln natürlich Richtung Hamburg oder Hannover in die Metropolen und leben dann vielleicht im lüneburgischen Bereich. Also Munster ist auf jeden Fall so etwas, so eine Stadt, die ganz stark geprägt ist durch ihre Geschichte des Militärs.
Okay.
Ist auch eine, ich glaube, es gibt zwei Museen und eins von den Museen ist in Munster, nämlich das Deutsche Panzermuseum. Also wer die Geschichte der Panzer in Europa und der Waffengattung mal sehen will, der geht in das Museum. Anfangs dachte ich, ey, was ist das denn? Ey, kommen hier die ewig Gäste hin? Nein, das stimmt nicht. Dieses Museum hat fast bis zu 100.000 Besucher im Jahr. Unglaublich.
Ja.
Aber weil der macht, es aus historisch-geschichtlicher Seite aufbaut. Und das ist echt interessant. Und was ich sagen wollte, ich habe aber in der Bundeswehr dann durch die Verbindung, es war auch der größte Kunde natürlich,
klar,
Offiziere kennenlernen dürfen. Und das erinnerte mich dann an diese Diskrepanz zwischen der katholischen Mutter und dem kommunistischen Vater. Da gab es Offiziere, die ich kennenlernen durfte. Da war einer, der hat mich so beeindruckt. Das war ein Feingeist. Wenn du bei dem in der Wohnung warst, da war nichts mit Militär. Der war extrem belesen. Der hat viel vorgelesen. Der war musisch interessiert. Das heißt, der hat Sinne ausgeprägt und sagst, ja,
passt.
Ich habe gesagt, mit Uwe, der hieß der Oberst, ja. Uwe hat gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwie so über so einen Platz brüllst oder so. Ja. Und er sagte, ja, das machen wir schon. Aber das war für ihn. War das vereinbar?
Zwei Welten, so.
Ja, und ich habe feststellen dürfen, und das ist das macht dann einen auch wieder demutsvoll, ja. Bitte, schieb Menschen nicht immer gleich in irgendeine Kategorie. Und wenn du es tust, sei bereit, sich auch wieder ein Stück weit rauszunehmen. Denn nicht alle, das Bild, dass die Offiziere alles keine guten Menschen sind, ist natürlich mitnichten so. Sondern es gibt da sehr moralisch starke, mit sehr starken Idealen verbundene Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und das war eine ganz tolle neue Erfahrung für mich in den Jahren danach. Was aber auch wieder zeigt, auch wenn auf dem ersten Blick etwas vielleicht erscheint, mit dem man sich nicht direkt gleich identifizieren kann, wenn man sich die Zeit und das Interesse mitbringt. Und Timo, du bist ja auch so ein Mensch. Du hast ja ganz viele unterschiedliche Kontakte, unterschiedliche Themen. Und auch dieser Podcast zeigt ja, dass du einfach fragst, dass du zuhörst. Und dass man Menschen eine Chance gibt, genauer hinzuschauen. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, was auch für mich aktuell in den letzten Jahren mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen wichtig geworden ist im Unternehmen. Die Erkenntnis, dass eigentlich alles in einem steckt. Sowohl Gutes wie weniger Gutes. Auch alle Kompetenzen drin stecken. Die Frage ist, welche sich denn ausprägen? Und diese Ausprägung wiederum, da gibt es dann vielleicht auch Unterschiede. Die einen sagen, ja, das ist irgendwie genetisch bedingt. Die anderen sagen, es ist die Umwelt drumherum. Ich bin persönlich stark der Meinung, es ist viel drumherum, was sich ausprägt. Also was lasse ich zu selber und was geben mir andere für einen Raum und eine Chance, bestimmte Kompetenzen, Interessen, Leidenschaften und Fähigkeiten auszuprägen. Und da das Wissen aber oder der Glaube, dass alles in einem steckt, ist der nächste Schritt nämlich ganz nah, dann ist auch jeder immer wieder befähigt, etwas anders zu machen, die Dinge anders zu sehen und sie auch anders zu machen.
Ja, wenn ich mir vorstelle, nochmal die Frage, bist du auch mit diesem Gedanken oder mit diesem Konstrukt auch schon dort eingestiegen als Geschäftsführer? Weil ich frage mich immer, wie ist das so, wenn man in so ein Stadtwerk kommt, egal ob groß oder klein, ob Wald oder Stadt, wie bist du da immer so reingegangen in so ein Ding? Man steigt jetzt ganz oben ein, man ist irgendwie der neue Boss irgendwie. Hast du schon so gedacht damals auch oder hast du dich auch am Anfang erstmal so an anderen Dingen orientiert, so wie das so, keine Ahnung, deine Chefs früher gemacht haben oder wie du dachtest, dass ein Geschäftsführer unterwegs ist?
Also die 8 Jahre in Hillesheim, da haben mich dann zumindest ich würde noch mal was davor sagen, die 2 Jahre im Ingenieurbüro, da hatte ich irgendwie Angst, oh Gott, wenn das Management, wenn Leute die Macht haben und was sagen, wenn die so sind wie in einem Ingenieurbüro, dann gute Nacht, ja. Also wenn ich da in der Welt arbeite, weil im Ingenieurbüro gibt es schon ganz harte Regeln, ja. Und wenn du da als junger Ingenieur kommst, dann, also entweder du wirst dann irgendwann mal Partner, wie das auch in anderen ist, oder du bleibst eben, ich sag mal, der Lakai, ja. Und du hast da nicht viel zu sagen und du wirst da schon ganz schön geteased. Das war eine weniger gute Erfahrung, wo ich denke, Mensch, warum muss das so sein? Nur weil jemand bestimmte Macht hat, Entscheidungsgewalt hat, Geld hat, warum kann er das so machen? Ja? Und in Hildesheim, wir haben ja gesagt, durch diese Strukturen, durch sehr hierarchische Strukturen, war ich jemand, der auch als junger Mensch da nun hinkam und war dann auch der jüngste Prokurist. Und es war ganz wichtig, natürlich passte das in der Hierarchie nicht. Ne? Also in der Hierarchie hat ja dann auch...
zu jung.
Entsprechend, da musst du dir verdienen, ne? Und du musst dann älter werden. Ja. Und da kann jetzt nicht so ein Youngster quer durchschießen, aber einmal ist er Prokurist, ja. Das heißt, da durfte ich und musste ich auch lernen, damit umzugehen, dass Menschen ein anderes Verständnis haben von Weiterentwicklung und von Status und von Karriere. Ja. Mir in den Jahren es wirklich ganz am Herzen lag, bis zum heutigen Tage. Ich habe auch immer noch viele enge Verbindungen zu Menschen aus den Jahren, wo ich sagte, ich bin trotzdem der junge Ingenieur. Ich habe Bereitschaft gemacht mit Monteuren, ob ich da Prokurist war oder nicht, hat sich nicht geändert. Das passt ja natürlich manchen nicht, weil sie natürlich schon mit bestimmten Ebenen auch bestimmte Verhaltensweisen erwarten. Mhm. Also war ich da schon so ein bisschen vorsozialisiert und sagen, nee, das kann man anders machen. Und als ich dann nach Munster kam und, wie du sagst, Einstieg als Geschäftsführer in der klassischen Welt, erstmal da kumuliert sich die ganze Gestaltungsmacht und auch die Verantwortung, also alles, was man so hat, was da auch diese Position begründet, ja, und ich hatte da so die ersten, dann die Möglichkeit in den ersten Jahren zu sagen, ich mache das anders. Ich bin nicht der Geschäftsführer so wie, oder Vorstand, wie ich das Jahre vorher kennenlernen durfte, sondern habe da ganz schnell den Weg gefunden und sagen, ob du Bereichsleiter, Abteilungsleiter, ich Geschäftsführer, der Laden war ja auch nicht groß. Ja, also wir waren mit allen drum und dran, vielleicht 50 Leute. Mhm. Da waren aber die Bäder und Abwasser und alles dabei. Ja. Wo klar war, ey Leute, eigentlich sind wir doch eine große Familie. Und wie heißt das so neudeutsch hier? Unbossing habe ich jetzt gelernt.
Genau, cooles Ding. Habe ich auch gerade erst.
Irre, ja. Und das haben wir damals also so genannt. Das ist auch, ja. Wir hatten noch kein Lehrbuch. So. Wir haben einfach nur gesagt, ey, Reichelt, du hast das Menschenbild auf Augenhöhe. Du hast das Menschenbild, den anderen viel stärker zu akzeptieren. Heute sagen wir wollen den anderen stark machen. Das ist das Ziel. Nicht sich selbst, sondern den anderen stark machen. Und wenn das jeder macht, wird jeder gestärkt. Das ist eine tolle Erfahrung. Da waren wir noch nicht ganz so weit. Aber das waren die ersten Züge. Und wenn man immer fragt, ja, wo man heute ist, da kommt man nicht, also mein Vater hätte vielleicht ganz gerne manchmal eine Revolution gehabt, ja, aber ja. Da kommt man revolutionär nicht hin, ja. Sondern es ist ein Entwicklungsprozess und es ist abhängig von den Menschen, die natürlich da teilhaben, wo sie vorher stehen und gemeinsam den Weg suchen. Das heißt, die Jahre in Munster waren dann schon Jahre zum Schluss, als ich dort gegangen bin. Das hatte persönliche Gründe, kommen wir gleich noch zu. War schon traurig. Also, okay. Auch wenn man das so sagen darf, also da liefen schon Tränen. Weil in dieser Verbindung, wenn du eine Struktur in eine beziehungsorientierte Organisation bringst, wo die Beziehung da stark ist, und dann brichst du eine Beziehung, weil du einfach gehst oder weil du nicht mehr da bist, dann tut das einfach weh.
Was ist für dich der Kontrapunkt zu, was, also wenn du sagst beziehungsorientierte Organisation versus, was ist so für dich das andere Extrem dann eigentlich?
Also Frédéric Laloux, das ist ja ein Belgier, ja. Auch Mitte 50, kann ich sehr empfehlen, den mal zu googeln. Da gibt es auch tolle Abhandlungen von ihm und Sichtweisen. Der beschreibt mal so in diesen Evolutionstheorien der Organisation von einer Gewaltmonopol, Befehlsorganisation, das ist so katholische Kirche und Militär. Und dann kommen wir da, wo wir vermutlich alle sind, in dieser leistungsorientierten Organisation. Der alte Taylor, der eben die Prinzipien der Leistungsorientierung zeigte und die Organisationsform, die wir ja in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren hatten, sind ja davon geprägt in der Frage der Hierarchie, in der Art der Organisation, der Aufbau- und Ablauforganisation, die wir kennen in Häusern. Da ist die Energiewirtschaft ja auch stark gebunden gewesen, weil die Prozesse, die dort waren, sehr standardisiert waren. Erstens, zweitens, aus monopolistischen Zeiten hoch abgesichert und finanziell stark. Also überhaupt keine Notwendigkeit, daran zu rütteln. Und natürlich mit Themen, das kommt wieder zurück zu dem, was ich auch immer wollte, mit Themen verbunden, die immer gebraucht werden. Ja. Also Energie, Wasser, egal wie ich es organisiere, es wird immer gebraucht werden. Ja. Und das schafft, wie wir heute sehen, im Bereich der Daseinsvorsorge eine besondere Position, eine verantwortungsvolle Position. Mhm. Das schafft aber in Zeiten, wo letztendlich hierarchische Strukturen, Patriarche, Macht relativ gut ausgelebt wird und akzeptiert wird, schafft das eher auch die Gefahr des Missbrauchs. Nicht? Missbrauch im Sinne von auch, dass Menschen zum Beispiel ihre Stadtwerke erlebt haben als dann doch vielleicht eher auf sich konzentriert, nicht auf sie. Ich war nicht Kunde, sondern Abnehmer und ich musste froh sein, dass ich irgendwas kriege und, und. Also das, was wir Gott sei Dank schon über 20 Jahre nicht mehr haben, zumindest nicht auf dem Papier, ob es dann so gelebt hat, weiß ich nicht, aber das heißt, da war ein Aufbruch und diese, das ist dann also von der Gewalt über die Befehls, über die Leistung in die Beziehungsorientierte. Und dann gibt es noch eine Ebene, das ist dann aber für den einen oder anderen fast esoterisch, aber dieser Weg zwischen der leistungs- und beziehungsorientierten Organisation, also im Leistung sehr wettbewerblich, sehr ichbezogen, sehr auf diese Stufen, Abstufung und, was ich immer gern sage, tun, entscheiden und verantworten in unterschiedlichen Ebenen. Das macht Hierarchien aus. Ja. So, und wenn du dann anfängst, in eine beziehungsorientierte Organisation zu gehen, dann hast du einen sehr dezentralen Ansatz. Dann versuchst du tun, entscheiden und verantworten zusammen in ein oder zumindest in eine Gruppe zu bringen. Mhm. Dann brauchst du bestimmte Stufen ja nicht mehr. Und du brauchst nicht die Insignien des einen oder anderen, sondern du bist, ich sag, will nicht sagen autark, aber du bist in sich in ein Gebilde, was sich nicht in einem Kästchen einsperren lässt, sondern sehr dynamisch unterwegs ist. Ich kenne das in allen Matrix-Organisationen. Mhm. So, und auf diesem Weg war ich jetzt in Munster noch nicht ganz, vielleicht am Anfang, was das Persönliche betrifft, aber nicht in der Organisation. Ja. Was war nämlich das Ergebnis, als ich dann dort 2012, Anfang 2013 in Sauerland wechselte, haben Menschen in den Stadtwerken Munster leider einen Nachfolger von mir erleben müssen, der das wieder ganz anders sah. Er sah immer noch die alte Welt, ja? Sehr auf sich bezogen, sehr zentralistisch.
Aber wieso hat man eigentlich den da, ich frage mich immer, wie das so kommt, wieso holt man dann so einen dahin? Also jetzt, ich denke, das sind ja auch dann Gremien, die das entscheiden und die haben gesagt, ja, der Bernd, der geht jetzt, hat die Beziehung jetzt, verlässt die jetzt, aus welchen Gründen auch immer, aber nach 10 Jahren ist ja vielleicht auch mal Zeit. Aber wie kann es dann kommen, dass ein komplett anderer dann da sozusagen entweder mal sagt, nee, das fanden wir jetzt irgendwie auch scheiße, so wie das war und es hat uns nie gepasst, 10 Jahre lang, kann mir aber auch nicht vorstellen. Ja. Wie kommt sowas? Einfach Glücksrad, einfach keine Ahnung.
Ich glaube, die Gründe sind nicht kausal, sind auch nicht 1:1. Es ist ein Mix von der Situation. Mein Nachfolger kannte ich vorher und muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass es so kommt, wie es kommt. Ja, also das heißt, wie viel weiß man von der Persönlichkeit? Ach so. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass in der kommunalen Welt, der kommunalen Wirtschaftswelt, es immer noch vorherrscht in den Gremien, dass man doch den starken, den sehr zentral orientierten, die Zahnarbeit Persönlichkeit sucht. Ja. Vielleicht da mal am Rande ein langjähriger, sehr erfahrener Partner bei Kienbaum, mit dem ich mich so einmal im Jahr treffe und wir uns dann immer mal austauschen. Der sagte, Mensch, Reihe, was Sie da in Menden da gemacht haben, machen, finde ich schon cool und gut. Aber wenn Sie morgen zu mir kommen würden und sagen, Mensch, alles fertig, ich will vielleicht nochmal woanders hin, dann würde ich Ihnen sagen, ich habe nichts. Mhm. Weil vielleicht das, was Sie da so machen und wie Sie so denken, das ist aus seiner Perspektive, zumindest, das ist auch schon 2 Jahre her, aber sagte, dafür gibt es die Gremien nicht, die sie einstellen werden.
Okay, also
die suchen jetzt nicht den, der hier Hierarchien abbaut, der Privilegien abbaut, der mehr wir als ich sehen, der das Ego zurückstellen lässt. So ein Bürgermeister, so ein Ratsherrn gibt es vielleicht, aber gibt es nicht en masse.
Ja. Ja?
Auch wenn das wachsend, das ist ja meine Ahnung, in den letzten Jahren wachsend mehr gefordert wird. Ja? Also die Gremien suchen sich ihresgleichen. Das ist ja auch einer der Punkte, warum Veränderung manchmal etwas schwieriger ist, weil die in den Positionen sind, die suchen sich Strukturen, die sie auch gut und richtig sehen und auch weiter pflegen wollen. Ja? Also wie gesagt, da ist Evolution, braucht dann eher eine Zeit. Ja?
Okay.
Und auch Erfahrung.
Ja. Okay, dann lass uns doch mal zu den Mentner gehen. Du hattest jetzt gesagt, du bist jetzt Starter weg aus Munster. In Sauerland. Ist das dann so, man ist dann auf dieser großen Stadtwerke Drehscheibe, sozusagen, so nehme ich das manchmal wahr, man steigt halt irgendwo ein in einem kleineren Stadtwerk und geht dann sozusagen, muss dann auch überall hingehen, quasi wie beim Bund, man muss dann auch mal in ganz andere Ecken gehen, wo man gar nicht hin wollte, um sich dann so langsam nach oben zu robben. War das bei dir auch so, oder was wie kam das
jetzt? Nee, es war nicht so. Das Unternehmen ist von der Breite und der Komplexität der Themen, was ich sagte, was ja auch eine tolle Herausforderung, ein tolles Thema ist der Schritt nach Menden wieder verengt. Menden war als Stadt größer als das Heidestädtchen Munster. mit knapp 55.000 Einwohnern, für niedersächsische Verhältnisse größer, für NRW-Verhältnisse natürlich nicht. Da reden wir in anderen Kategorien. Das heißt, wenn man das an Größe festmachen will, wenn man das an Umsatzzahlen, an Mitarbeiterzahlen oder so, ist das etwas, was das Unternehmen vielleicht doppelt oder Faktor 3 ist von dem, was vorher war. Aber das sind ja genau die Punkte, wo ich eingangs sagte, ist das das eigentlich, was so wichtig ist? Mhm. Und die Teams sind eher wieder verengt.
Es war kein Bauchladen, ne? Also kein
Bauch. Genau. Also Men ist kein Bauchladen, Men ist ganz klassisch Strom, ja. Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung, neue Dienstleistungen, die kamen. Es gibt keine Bäder, es gibt kein ÖPNV, es gibt kein Abwasser. Mhm. Und da gab es, es gibt auch keine Post, ja, wie vielleicht in der Lüneburger Heide. Ja. Das heißt, da war wieder eine thematische Verengung.
Warum hast du das gemacht? War das irgendwie, was hat dich da gereizt?
Genau, und deswegen kann vielleicht einmal der Weg sein, wie du ihn schilderst, Timo, in so einer Spirale, nicht? Mhm. Und die das vielleicht ganz geschickt machen, die springen dann alle 3-4 Jahre.
Genau.
Ja, kann man auch zustehen, wie man will, kann gut und weniger gut sein, je nachdem, was der Perspektive, wie man das wohl so sieht. Mhm. Bei mir war es halt immer so, siehst du ja, Hildesheim sehr lange, 8 Jahre, Nürnberger Heide, 8 Jahre, also definitiv 2 normale Geschäftsführerperioden, ja, 5 bis 8 bis 10 Jahre, finde ich persönlich auch gut und richtig, ja, weil dann sieht man auch das, was man vorher mal so eingebrockt hat, ja, ob das alles irgendwie so Sache ist. Es hat was mit Verlässlichkeit zu tun und nochmal, wenn man die Beziehung, Orientierung, die war am Anfang noch nicht so stark ausgeprägt, gerade in den letzten Jahren. Deswegen auch heute würde ich 3-mal über nachdenken, noch zu wechseln, weil wenn die Beziehung so wichtig, hatten wir ja gesagt, und so stark ist, das ist so wie in deinem Freundeskreis und Familienkreis, so einfach verlässt du dich nicht. Ja. Da muss es schon bitter kommen. Ja. Ja, aber der Grund ist eben ein persönlicher, auch den war ich schon so persönlich am Anfang, dann kann ich auch an der Stelle persönlich sein, weil ich auch glaube, Persönliches muss man nicht in der beruflichen Welt zurückhalten. Auch das ist etwas, was in der alten Welt ja oft so war. Absolut. Ja, dein Privates, deine Gefühle lass mal vor dem Tor. Hier sollst du funktionieren, ja, und bloß nicht so tief reingucken lassen. Da machst du dich ja angreifbar und und. Der Grund war, dass ich meine Jugendliebe wieder getroffen habe. Wir beide waren verheiratet, wir haben uns getroffen und gesagt, Mensch, hätten wir vor 20 Jahren schon machen sollen, haben wir nicht gemacht. Haben dann beide unsere Ehen, die eigentlich okay waren, aber scheinbar nicht stark genug, dass sie diesen Druck aushielten. Und dann sind wir 2011 zusammengekommen und sind ja jetzt 10 Jahre zusammen, haben dann auch geheiratet und haben beide Kinder aus erster Ehe mit in unsere Familienstruktur gebracht, die ja jetzt, weiß das ja, also, wir haben 5 Kinder. Und das heißt auch eine Herausforderung, weil der Jüngste ist jetzt 12, der war damals 2, also die letzten 10 Jahre war dann geprägt durch diese Familienstruktur, Familienzusammenführungen. Alle, die vielleicht Patchwork-Familienstrukturen kennen, wissen aus eigener Erfahrung, dass es auch eine besondere ist. Ja. Und das ist aber der Grund des Wechselns.
Also
der
ein Wechsel romantischer Grund eigentlich, oder? Ne? Also
eigentlich ja.
Bitter sozusagen für das ganze Umfeld erstmal im ersten Moment, aber eigentlich ein tief romantischer oder ja Grund und
genau, der eigentlich so stark war, dass dann diese Verbindung, die über die Jahre in der Lüneburger Heide wirklich gewachsen sind, auch persönlich, auch heute noch existieren. Dazu führten aber, dass ich dann der Liebe wegen, die dann in Paderborn ihren Mittelpunkt hat. Mhm. Und dann guckt man natürlich, sagen, ja, wo kann ich, Stadtwerke gibt es nun nicht so viele an einer Stelle, sondern alle irgendwie verteilt, einzeln. Und dann hat sich damals über LAB das Mandat ergeben in Menden. Und ich durfte damals Helmut Heimblut, du kennst ihn ja, der war ja damals noch bei der Quantum, durfte dann 2012 einsteigen. Leider gleich mit einer eher nicht so tollen Thema, nämlich da, wo wir uns beide erstmalig kennengelernt haben, nämlich mit dem Austritt aus der Quantum, genau. den Helmut noch auf den Weg gebracht hat und den ich dann noch vollziehen musste.
Ja,
und
dann ja so die
Quantum
bewusst.
Und ja. euch kennenlernte. Ja. Ja. Und dachte, ey, schade, er ist ein tolles Netzwerk, tolle Typen, einfach schön. Ja, und dann war das aber alles schon durch die Gremien, alles durchentschieden. Mhm. Und dann begann es 13 in Menden.
Ja. Okay, und
auch eine tolle Stadt und tolle Region.
Ja, diese LAB, die machen das immer, ne? Das ist doch diese Headhunter für Stadtwerke-GeschäftsführerInnen, oder? Das taucht auch immer, wenn ich das so.
Ja, ich glaube, wenn du so eine ZDF, es gibt ja ganz viele Personalberater-Recruiter, also deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, aber die man immer wieder in der ZFK sieht, die da werben, da ist so einer wie Thomas Klein, kleine Köpfe aus dem Norddeutschland, besetzt gerecht viele. Positionen in unterschiedlichen Ebenen, aber LAB um Ecke vorholt und gerade Heike und weiteren, die dort unterwegs sind, Was die, glaube ich, ausmacht, also insbesondere die beiden, die ich gerade nannte, die sind auch sehr hoch empathisch, leidenschaftlich unterwegs und sind sich ihrer Aufgabe in der Weise bewusst, weil ich sag mal, so ein Jobwechsel und wenn jemand wirklich emotional verbunden war mit dem, wo er war, und jetzt auf das eine loslässt und woanders anfasst, das ist ja auch so ein bisschen wie Scheidung und neue Ehe. Ja, ja? Da werden Beziehungen zumindest massiv verändert, bis hin zum Bruch. Ja? Und es werden neue Beziehungen geknüpft. Und der Vermittler ist jetzt in dem Fall so eine Recruiting-Unternehmen. Und wenn die das gut machen, dann haben ja alle was davon. Weil keiner sollte da bleiben, wo er vielleicht nicht bleiben sollte. Keiner sollte mit einem Unternehmen in Verbindung gebracht werden, wo man dann danach merkt, wir passen doch nicht zusammen. Ja, das ist schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, nicht nur Unternehmen und Mensch, sondern eigentlich Mensch und Mensch zusammenzubringen.
Ja, das heißt, dann ist Bernd Dreichelt, der Beziehungstyp quasi hat, dann hattest du, wie alt warst du da in dem Moment?
Ich bin jetzt 55 geworden und das ist 8 Jahre her.
Ja, okay, da warst du so in den 40ern, hattest dann aber, also ich kann mir so vorstellen, erstmal zwei große Baustellen, eine private, die neu organisiert werden muss sozusagen. Und hast dann sozusagen das Unternehmen gewechselt, das Stadtwerk und haben die dich da eigentlich jetzt als Beziehungstyp schon geholt, weil du das eben, hat das Gremium kurz nicht aufgepasst oder was oder waren das andere Qualitäten, warum du da sozusagen genommen wurdest?
Ich glaube, in der Ausbildung, wie das, ja, wir haben 2015 ja bekommen, letztendlich wirklich sehr konzentriert uns dieser Thematik Führungs- und Unternehmenskultur und wo stehen wir und wo wollen wir gemeinsam hin, was wollen wir machen, was wollen wir verändern. Das war 2013 noch nicht ganz so. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der, und das macht LRB ja zum Beispiel auch, und das kann mein jetziger Arbeitgeber vermutlich auch vorher gemacht haben, ist in der neuen Welt ist doch schon gut möglich, viel von jemandem zu erfahren,
ja,
ohne dass man ihn vorher schon gesehen hat. Ja, also
genau, also der nächste Wechsel muss einfach diesen Podcast hören und dann weiß er eigentlich alles über dich.
Ja, wie auch immer. Also glaube ich, da war ein Grund, war bewusst, aber, und das war, Timo, was ich eingangs sagte, glaube ich, als wir so überhaupt über Veränderung sprachen, zu gucken, wo steht in dem Fall jetzt das Unternehmen, in dem das man kommt, wo steht das gerade? Mhm. Und was sucht das Unternehmen? Und ich glaube, jede Zeit hat seinen Mitarbeiter, jede Zeit hat seine Führungskraft, jede Zeit hat seine Führungspersönlichkeit, und jede Zeit braucht auch das eine oder andere. Und es gibt auch nicht richtig oder falsch und früher war alles irgendwie doof. Nein, das war der Zeit entsprechend. Die Frage ist, ob man, wenn man in dem Jetzt ist und nach vorne guckt, erkennt man die Zeichen der Zeit, ja? Erkennt man daran, dass man vielleicht in der Organisation, im Menschentyp, in Art des Umganges, in der Art, was ist wichtig, was muss man stärker fokussieren? Die Themen waren alle da. Aber die Frage ist, in welcher Bedeutung. Und deswegen hat man 2013 schon gesagt, wir wollen jemanden bekommen, der jetzt nicht in die patriarchischen Stiefeln des Vorgängers tritt. Mhm. Stimmt. Denn mein Vorgänger war ein herzensguter Mensch und der war einfach gesundheitlich angeschlagen und ist dann auch leider verstorben, ein Jahr später. Das war ja der Grund, warum er ausgeschieden ist. Er war ein herzensguter Mensch und ich habe ihn im letzten Jahr noch begleiten dürfen. Und das klingt jetzt so ein bisschen doof, oder komisch, doof nicht komisch. Er hat wirklich bis zum Schluss, also wirklich auf dem Sterbebett, hat er von seinem Stadtwerk gesprochen. Ja, ja. Das war so, und er ist auch als Captain verabschiedet worden, nicht nur, weil er segelte, sondern weil das Verständnis war, dass ein guter Captain im Sinne von, da wäre wirklich der Letzte, der von Bord geht, nicht der Erste. Ja. Aber, und das ist die Schattenseite dessen, dass er hat sich über die Jahre von seiner Mannschaft entfernt. Mhm. Es gab keine Kommunikation mehr und das war nicht nur zu seiner Mannschaft, das war schon zu den politischen Gremien und. Mhm. Also ich sag mal extrem, da ist dann jemand nur noch auf sich konzentriert, will ich sagen, selbstherrlich. Aber er hat den Blick verloren, dass wir in einer kommunalen Unternehmensstruktur sind, wo er nicht persönlich der Eigentümer und Gesellschafter ist, plus in einer Struktur, wo es eben nicht mehr alles zentralistisch funktioniert. Das Unternehmen hatte also 2013 das Bedürfnis nach extremer Öffnung, nach viel Teilhabe, nach viel mehr Transparenz, nach viel mehr Miteinander. Und das war so ein unausgesprochener Wunsch, den vermutlich auch das Gremium spürte. Und deswegen haben sie dann vielleicht jemanden genommen, der zumindest einen Ansatz irgendwie das
aber quasi auch so dieses extreme Muster. Es kam von einem Extrem, was wirklich sozusagen in das, also hat das dann ausgelöst, dass man davon weg will, ne? Weil er es sozusagen in Anführungsstrichen vielleicht übertrieben hat oder sehr extrem ausgelebt hat, kam dann dieses Bedürfnis, ne? Es wäre natürlich schade, wenn es immer erst extrem in die eine Richtung gehen muss, um dann sozusagen gegenzusteuern. Aber so war es jetzt wahrscheinlich da in deinem Fall.
So ist zumindest meiner Sicht der Ding. Es mag, wie das ja immer im Leben ist. Ja. Wir können alle auf das Gleiche schauen und nehmen es dann doch unterschiedlich wahr. Das war aber aus meiner Perspektive der Auslöser. Und dann hat es ein Jahr gedauert. Das ist auch gut so. Es gab auch eine Überlappung. Ich habe ein halbes Jahr dann in Munster noch gearbeitet, ein halbes Jahr schon in Menden. Mhm. Das war so der Deal zwischen den Häusern. Und dann ging der Einstieg eigentlich 14 richtig los. Da gab es dann nochmal eine kleine Schwächephase, weil wenn man dann schon mal signalisiert, wir wollen mal so an den Machtstrukturen rütteln, das gefällt dann auch nicht jedem. Und eigentlich ging es dann richtig 2015 los. Ja, okay. Mit der Erkenntnis, also Pyramide funktioniert nicht mehr. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir wollen es auf den Weg machen, es anders zu
gestalten. Also das interessiert mich jetzt und vielleicht auch die Hörer. Also ich denke mal, du bist jetzt dahin, frag mich jetzt, wie hat sich das so angefühlt? Was hast du jetzt da so vorgefunden? Du hast gesagt, also nicht so breit aufgestellt, das Unternehmen ein bisschen größer, glaube ich jetzt, dann vielleicht doppelt so groß, so würde ich mal sagen. Eine 1A-Pyramide dann vom Vorgänger übernommen und du bist so auch mit einem coolen Übergang rein. Aber irgendwann kam ja jetzt zu dieser Punkt, wo du sagst, so jetzt wollen wir uns dieser Pyramide mal annähern und mal gucken, ob wir nicht irgendwie ein bisschen an den Ecken drehen können. Wie hast du eine Erinnerung an deine ersten Moves, die du da gemacht hast, wo du gesagt hast, cool, jetzt mach ich mal den ersten Vorstoß oder das erste Gespräch mit jemandem, was da so prägende, rückblickend vielleicht auch so prägende Faktoren oder Schlüsselmomente waren?
Ich glaube, die selber in so Veränderungsprozessen vielleicht in der Vergangenheit waren oder sich auch jetzt befinden, und eines dieser Veränderungen auch bedeutet, dass zum Beispiel Kommunikation anders läuft. Also Geschäftsführer spricht eben nicht nur mit der nächsten Ebene der Prokuristen oder Bereichsleiterebene, sondern Geschäftsführer alter Couleur spricht quer durch das Unternehmen. Fährt morgens auf den Hof und unterhält sich auch mit ihm. Es gibt keine Distanz. Ja, es gibt ein hohes Interesse. Und das war noch die erste, weil du sagst, der erste Move, die erste Erfahrung. Der Betriebsrat lächelte auch nach Veränderung, weil auch er nur noch über Anwalt mit der damaligen Geschäftsführung redete und er sagte, das geht alles nicht. Und damit entstehen ja auch Gräben. Wir hatten ja eigentlich schon mal gesagt, ne, in den alten Silos früher, da entstehen ja dann wirklich Machtzentren im Unternehmen. Und eine der Veränderungen ist, Gräben zu überwinden, indem Menschen auf einmal wieder miteinander reden, sich austauschen, wo früher eigentlich Closed Shop war. Mhm. Tür zu, na, haben wir keinen Kontakt, machen wir nicht.
Also diese klassischen Türen sind offen, ich bin empathisch für alle,
genau,
die laufen, einfach am eigenen Verhalten erstmal.
Super. Timo, und ohne dass wir das Interview, glaube ich, in die Länge drücken, ist das ist einer für mich auch persönlich eine der ganz wichtigsten Erkenntnisse. Und auch immer, wenn ich mal wieder eingeladen bin bei der einen oder anderen Veranstaltung, auch über die Verbände, zu dem Thema einen Beitrag leisten zu dürfen. In den letzten, ich würde mal in den letzten anderthalb, zwei Jahren endet der Beitrag immer mit dem Thema beginne bei dir selbst. Und das Schöne ist, du kannst es jeden Tag neu angehen.
Probieren, genau.
Das ist auch was Hochchristliches. Ja? Also auch das Thema dienende Führung, ein Element, was wir eingeführt haben, ist auch vom Grundsatz her ein hochchristlicher Ansatz. Das Thema Menschenbild, ein positives Menschenbild, Misstrauen muss man sich erarbeiten und nicht vertrauen und, und. Also die bestimmte Querbilder, und ich weiß, dass du ja an den Themen auch sehr stark unterwegs bist und man eigentlich weiß, was ganz gut ist, dass wir das manchmal an manchen Tagen nicht schaffen. Okay, so what? Kein Problem. Aber jeden Tag ein Stück weit in den Spiegel gucken und sagen, ey, eigentlich will ich heute kein Arschloch sein. Muss auch nicht sein. Und wenn ich auf den Hof komme und einen Kollegen sehe, dann vermittle ich auch nicht Distanz oder Desinteresse oder Mensch, das interessiert mich nicht oder begegne ihn irgendwie abweisend, sondern bin einfach freundlich, bin interessiert, bin offen, hab Freude, hab Spaß, teile Dinge und zeige das auch. Und das Zeigen heißt dann, da greifen wir dann auch schon gleich vor, Privilegien, besonders Insignien der Macht. Also ich habe einen eigenen Parkplatz.
Hast du das gar nicht angenommen? Oder?
Das gab es alles, ja klar. Aber das galt es dann in dem Prozess seit 2015 sukzessive abzubauen. Und wenn man nur glaubwürdig ist, musst du es bei dir machen. Musst du selbst anfangen. Ja. Du kannst das nicht an, was ich Stabstelle XY delegieren und sagen, machen wir mal einen Veränderungsprozess. Sondern wenn du es ehrlich meinst, und deswegen ist eine der weiteren Erkenntnisse aus dieser Prozesse, die das gerne angehen wollen und sagen, ey, das ist eigentlich cool, finde ich gut, weil es nämlich ganz viel Entlastung bedeutet und eine Stärkung von vielen, die müssen sich für sich immer wieder erstmal die Frage stellen, für was bin ich bereit, selber bereit in diesem Veränderungsprozess an Veränderung? Und das heißt auf den ersten Blick vielleicht auch Abgabe, loslösen. Und das heißt nicht nur, naja, ich gebe mal ein bisschen Verantwortung weiter, sondern ich gebe auch ein Stück Status ab. Bis hin, da hat Georg Eble, da ist er noch bei der ZFK war, ein Redakteur, ja mal einen Bericht geschrieben, ging es glaube ich Überschrift der Geschäftsführer, der sich selber auflöst oder aufhebt. Die Idee dahinter, die ist auch nicht neu, da gibt es auch ganz tolle Leute, die das auch schon gemacht haben, gibt es auch genug Literatur drüber. Da sind wir wieder beim Thema Unbossing, was da vermutlich noch stärker kommen wird in der Zukunft. Sich selbst nicht zu wichtig nehmen, sich nicht zum Maß aller Dinge machen. Und nur weil ich in einer Machtposition bin, das noch vielleicht zelebriere, wenn ich das abbaue, dann beginne ich Pyramidenabbau. Und dann ist man einer von viel, bis in letztendlicher Konsequenz auch in der Frage, was sind Dienstauto, was ist meine Vergütung, was kriege ich dafür? Downsizing, alles runter. Und das ist hart, wenn du über Jahre ein Karrierebild hast, wo du sagst, naja, noch mehr Einfluss, noch mehr Macht, noch mehr Verantwortung, noch mehr finanzielle, monetäre Gegenleistung, noch mehr Anerkennung, Status. Wenn du jetzt kommst, sagst du, ja, nee, das ist es aber gar nicht. Mhm. Das ist ein hartes Brett, zumindest für das ich erkenne, weil ich selber da sozialisiert worden bin. Aber ich bin persönlich eben zu der Überzeugung gekommen und da lebe ich viel, viel besser in den letzten Jahren mit, dass so eine Art Runterfahren sich zum Teil von einem Ganzen zu machen und nicht zu dem, um den sich alles dreht, hat einen hohen entlastenden Faktor, führt dazu, dass ich drei immer noch schulpflichtige Kinder im Homeschooling tagsüber begleiten kann, ohne dass Gefahr besteht, dass das Unternehmen irgendwie leidet und ich meiner Aufgabe als Teamleiter Personalmanagement super gerecht werden kann und mich um Themen wie Netz, Vertrieb und andere Dinge null, nichtig, in keiner Art und Weise zu kümmern brauche und muss, weil das andere machen.
Einfach läuft. Ich meine, es gibt ja auch noch wirklich, ich kenne ja noch auch noch Menschen, die werden gefahren, ne? Also nochmal so, die haben Fahrer, dieses Thema, ne? Die dann auch gesagt haben, ja, da waren halt diese Fahrer da und da kommst du ja auch nicht und sagst, so jetzt, das hört jetzt auf. Ich weiß aber nicht, ob da nicht auch ein bisschen dahinter steckt, dass es auch vielleicht doch ganz geil ist, so einen Fahrer zu haben. Für mich immer wieder fremd, wenn ich dann mal so in so Runden bin und dann merke, was ist das für ein Mensch da? Ja, das, ach so, das, ach gut, der fährt ja, ganz weirder Moment. Aber okay, wenn man das bei sich selber natürlich anfängt, völlig klar, aber irgendwann muss ja auch dahin kommen zu sagen, so, und das gilt jetzt auch für die anderen hier um mich rum, diese zu, so, wie hast du das gemacht? Also ich würde ja dann sagen, gilt für mich nicht, damit auch für alle anderen nicht und jetzt lass es nicht lange rumeiern, wir schaffen es jetzt einfach ab. Ich würde wahrscheinlich als erstes diese Schilder da wegmachen, hier parkt der Vorstand, hier parkt Prokurist oder was auch immer, aber so glaube ich, gegangen. Wie lange hast du darauf gewartet, dass die anderen gesagt haben, ja, ist auch eine ganz geile Idee, Bernd, mach ich auch mal. Oder hast du da irgendwie...
Vorleben ist so. Also Timo, es ist so, genau so. Schilder weg, größere Büros weg, ja, ich schätze, deswegen hat ja im Vorfeld mal gesprochen, wäre vielleicht auch ein toller Gesprächspartner. Ich muss das schon nochmal sagen, weil ich ihn auch schätze. Zumindest in der Lebensphase, wo ich ihn kennengelernt habe. Ich meine, es gab ja auch andere Lebensphasen, da war irgendwie anders, vielleicht, keine Ahnung. Und das ist Henning Deters. Ich sage das deswegen, weil er ja auch zu der Vorstandsriege gehört, die wachsend erkennen, auch in dem äußeren Verhalten der Wahrnehmung, ja, dass so ein Zeichen, genauso wie der Boss sitzt immer oben, am besten eingeschlossen, wie gesagt, ja, und herrscht über alles, ja, typisch, ne, warum sitzt Führung immer oben? Ja klar, weil ich nach oben steigen muss, nach oben blicken muss, ja. Und dann nochmal zurück im Christlichen. Ein Christus, der auf die Welt gekommen ist, ist nicht als Heeresführer. Der hat gedient, der hat am Ende anderen die Füße gewaschen. Ja. Also das heißt, das andere Bild, ja. Und wenn man heute zur Gelsenwasser in die Hauptzentrale kommt, dann sitzt Deters eben nicht mehr im Obergeschoss. Der sitzt hinten rechts am Eingang, in einem Büro wie jeder andere auch. Okay. Ja? Und das soll nicht jetzt nichts heißen, aber da hängt ganz viel dran. Und ich glaube einfach, dass man, so habe ich es ja auch selber erfahren dürfen, in den, jetzt doch, wir sind im sechsten Jahr, und du fragst dich ja, wie macht man das? Man kann im Sohn-System nicht mehr anordnen. Das funktioniert nicht mehr.
Nee, ja? Das ist
so. Weil das wäre wieder der Idee.
Ja, genau.
Ja? Es gibt kein Top-Down mehr, sondern es gibt eine Ebene, ich spreche mal gerne, es gibt ein Stück weit Unterwachung von den Menschen, die mir als Teamleiter oder Teamleiterin anvertraut sind. Und die Teamleiter haben sich eben ins Jahr 2016 in verschiedene Workshops, hat schon erwähnt, der sogenannten dienenden Führung verschrieben. Servant Leadership, einen eigenen Führungsstil, der darauf setzt, Stichwort den anderen stark machen, Stichwort ich bin als Teamleiter, ähnlich wie im Sport, der andere stark macht und sie unterstützt und dazu Sorge trägt, dass sie gut arbeiten und gut performen können. Mhm. Ich bin nicht der Oberingenieur. Bei mir läuft nicht alles zentral, sondern ich mache, dass andere es wirken können. Und die Teamleiter, wir sind insgesamt 23, weil ein Team hat zwei Teamleiter, weil das groß ist. Ansonsten sind alle Teams kleiner 10.
Also ihr habt diese 23 Teams. 23 Teams.
23 Teams, ja. Die Teamleiter haben alle die gleiche Handlungsvollmacht, haben alle IV. Das war ein Schritt, weil das konnte ich selber damals als Geschäftsführer nicht machen, da musste ich den Aufsichtsrat haben. Mhm. Da war schon die Reaktion, wie alle IV, was heißt das? Die haben einen gehabt früher oder zwei. Sind sie zu schwach? Kriegen sie das nicht mehr organisiert? Was passiert da? Da gab es schon die eine oder andere, ich sag mal, kritische Stimme, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil es so eine kritische Stimme sind immer die Chance der Reflexion und der Möglichkeit des Erklärens. Bevor jemand nur abnickt und am Ende sagt, ja, habe ich gar nichts von gewusst. Mhm. Das heißt, es ist in diesem Zuge der 6 Jahre zeigt sich an ganz verschiedenen Stellen der Veränderungsprozess. Und die anderen haben mitgemacht, weil es beim Mitmachen irgendwann bei dem einen oder anderen in unterschiedlicher Geschwindigkeit die Erkenntnis kommt, er ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mehr miteinander reden ist gar nicht so schlecht. Eine hohe Transparenz ist gar nicht so schlecht. Mhm. Alles auf meinem Tisch gar nicht so schlecht. Die Erfahrung, ich lasse das von anderen machen, ja, okay, da hat man 20 Jahre sich dran gewöhnt, aber eigentlich ist das auch nicht mein Stil. Wie viele Mitarbeiter verlassen den Hof und machen extrem tolle Sachen? Mit vollem Engagement, mit hoher Leidenschaft, mit hoher Verantwortung, aber im Job haben sie ihr Kästchen und sagen, ja, das mache ich. Ja, da wurde ich auch klein gehalten. Also das heißt, wenn über den Zuge der Zeit jeder ein Stück weit für sich erkennt, dass eine tolle Kultur, eine beziehungsorientierte Kultur für uns alle etwas Schönes und Angenehmes ist, dann wächst Überzeugung.
Ja. Ja. Kurze Frage jetzt nochmal, als du da hinkamst, Stadtwerke Menden standen wirtschaftlich gut da, oder? Waren jetzt, jetzt keine Krisensituationen.
Das ist auch ein Vorteil.
Ja? Vorteil. War kein Stress von der Seite sozusagen, wo du ein bisschen Ruhe hattest, nach innen so, sozusagen zu arbeiten. Ja. Und jetzt sagst du, ich kann seinen Namen noch nicht aussprechen, Lalou, ne? Frédéric Lalou.
Ja, Frédéric Lalou. Ja.
Wie bist du da vorgegangen? Hast du dir jetzt von externen Hilfe geholt? Hast du einfach das Buch unter deinem Schreibtisch immer gehabt? Oder wie bist du da in diese Workshops reingegangen? Oder hast du das vorher schon mal selber gemacht? Oder?
Ich muss gestehen, dass alles, was Literatur und wissenschaftliche Dinge oder tolle Ideen, eigentlich jetzt für mich persönlich erst so, ich sag mal, in den letzten 1,5 Jahren, kam. Ja. Also als ich angefangen habe, war das eher aus dem Bauch und empirisch und ein Ergebnis von den ganzen Jahren davor. Wir haben ja jetzt eine gute Stunde darüber gesprochen, was meine ganz persönliche Entwicklung wird, natürlich vielmehr auch deine, weil ich kann mal einen Podcast machen, wo der Gast dich befragen kann, dass du da vielleicht mal wirken kannst. Du kannst weil sagen. Das, was ich von dir weiß, klingt auch hochspannend. jetzt ist es fast schon zu spät. Aber, machen wir vielleicht nochmal eine Runde. Andersrum, dann befrage ich dich gerne. Ja. Ich glaube, ich hatte gesagt, mein Bild ist, dass alles in jedem steckt und dass es bestimmte Dinge bedarf, Menschen bedarf, Situationen bedarf, Erfahrungen, gute wie weniger, wie Dinge sich dann ausprägen. Und warum man dann so ist, wie man ist, warum man Dinge anleitet, warum man gut oder Dinge weniger gut findet, warum ich im Jahre 2013/14 begonnen habe zu sagen, hier in Menden, ey, das ist doch irgendwo nicht so ganz klasse, lasst uns das ein bisschen anders machen. Und war dann erst noch der einsame Rufer und merkte auf einmal, Gott sei Dank, die Menge wird größer. Und heute würde ich schon sagen, dass die 150 Kolleginnen und Kollegen vielleicht in unterschiedlicher Weise das interpretieren, aber wir gemeinschaftlich eine Kultur pflegen, die definitiv anders ist als vor 5-6 Jahren. Das ist fühlbar, weil man auch sagt, wie spüre ich Kultur? Ja, die spüre ich, wenn ich einfach ein Unternehmen gehe.
Das stimmt, genau.
Menschen miteinander reden, wie sie mit mir umgehen. Und deswegen ist das eben so gewachsen. In den Jahren 16, 17 Jahren haben wir so bestimmte Workshops gehabt, aber immer nur punktuell. Also wir hatten jetzt nicht so keinen Masterplan, sondern eins ergab das andere. Ja. Ganz gute, 2, 3 ganz gute externe Begleiterinnen, waren eigentlich immer Frauen irgendwie, glaube ich, nicht so richtig betrachtet, die Impulse gaben, die auch so eine kalkulierte Überforderung teilweise hatten. Ja, Mensch, denkt euch da miteinander aus. So in den Teilen Unternehmensentwicklung wird verstanden auch in Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das gehört irgendwie zusammen. Unternehmen entwickelt sich nur durch die Menschen, die natürlich sich auch entwickeln in dem Unternehmen und. Also ein paar Grundkenntnisse, die wir dann gemeinschaftlich uns erarbeitet haben. Und am Ende stand dann immer eine organisatorische Änderung, die man heute sieht, die aber eine Vorgeschichte hat, die jetzt nicht Order bei Mufti einfach, ja, jetzt machen wir das so, ne? Jetzt haben wir kein Kästchen hier mehr, sondern jetzt machen wir das anders. Mhm. Das ist ein Ergebnis, was ja auch, wie man sieht, ja auch eine Weile dauert, was aber Beziehung ausmacht.
Also ich kann sagen, bei der Quantum haben wir auch Also ich frage mich immer, weil wir diese agile Transformation auch gemacht haben und haben uns da externe Hilfe geholt und auch extrem lange. Und auch heute noch kommt immer mal wieder jemand rein und guckt sich die Meetings an und guckt und wir haben ja eine gewisse Idee auch, so ein bisschen, gewisses Framework uns da gegeben, was auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen streng ist, wie es im Buche steht oder wie es andere machen. Und da muss auch immer noch mal wieder jemand reinkommen und sagen, nee, so war das nicht gedacht. Das ist jetzt hier anders. Und das war ganz lange noch so. Und das sind bei 20 Leuten, die relativ minded waren dafür. Und ich denke mir mal, wenn ich jetzt 100 Leute habe im Stadtwerk, wie viel Kohle muss man eigentlich raushauen an irgendwelche Coaches und wie lange sind die in diesen Teams, damit das da so reinsickert? Jetzt hast du das so aus dem Bauch gemacht und ihr ein paar Impulse geholt, aber zeigt ja auch, dass es auch ein bisschen anders geht. Und
Das ist anders. Und Timo, wir haben ja gleich am Anfang auch gesehen, es gibt so ein paar Grundsätze, denen man folgen kann, wenn man das möchte. Und die sind relativ einfach formuliert. Und man kann sie im Alltag spüren. Ja? Also wenn ich Unterschriftenmappen habe, wo es 5 Leute noch unterschreiben müssen, dann ist das ein Zeichen dessen, was man sagt, das wollen wir vielleicht nicht mehr. Ja. Heute sehe ich zum Beispiel gar nichts mehr. Also das, was ich unterschreibe, ist im Rahmen meiner Aufgabe als Teamleiter Personal, das sind Arbeitsverträge, ja. Mhm. Oder es sind Verträge, die rein, sagen wir mal, rechtlich einer formalen Geschäftsführerunterschrift bedarf. Aber wenn ich meinen Tag heute sehe oder meine Woche und jemand sagt, ja, was sind dann da Geschäftsführertätigkeiten, dann laufen die definitiv bei mir gegen null. Die gibt es so nicht mehr. Sondern es gibt meine Aufgaben, die ich als Teamleiter habe und da gibt es 21 andere Teamleiter, die haben ihre Aufgaben. Diese Struktur setzt eine hohe Kommunikation voraus, eine hohe Transparenz. Das geht los. Jeder muss auch technisch super ausgestattet sein. Also Kommunikation muss ja auch machbar dann sein, ja.
Ja, du siehst jetzt heute bei Corona, das ist immer noch, da gibt es immer noch Desktop-Leute, die haben gar keinen Rechner, die haben keine Kamera und kriegen 9 Rechner, da ist wieder keine Kamera drin. Also immer noch.
Das ist die Grundlage von allem. Ne? Ja. Wenn du das nicht hast, dann bist du ausgeschlossen. Ja. Und wie viel Macht wird allein durch gezielte Information und Desinformation? Ja. Und wenn du da eine offene, klassische offene Gesellschaft im Großen, so eine offene Gesellschaft im Unternehmen wirklich lebst, dann ist mir persönlich auch nicht bang, weil manchmal kommt ja auch die Frage, ja, was ist denn, Reichel, wenn sollten Sie doch mal gehen oder irgendwann Ruhestand gehen oder so, ne? Was passiert da eigentlich? Und dann sage ich, wenn wir es dann bis dahin geschafft haben, und da bin ich wirklich wieder, da habe ich ein gutes Gefühl, dann suchen die demnächst jemanden, der von Personal Ahnung hat. Dann suchen sie einen Teamleiter Personalmanagement und die Geschäftsführung auf dem Papier machen 2, 3 Teamleiter nebenbei.
Und das ist wie so eine, ist wie so eine unangenehme Aufgabe, so die Reihe rumgeht. Ja, so wer macht eigentlich
auch das?
Wer macht einen Kaffee,
Frederik Lanus,
den Automat sauber? Ja, wer macht eigentlich dieses Vierteljahr Geschäftsführung? Oh, kein Bock. Ja gut, dann machen wir das so, dann teilen wir das.
Das ist so. Also Lalou spielt von einer Wand, einer kreisenden zum Beispiel Führung. Auch Teamleiter sind nicht per se, das auch diese Art kann variieren. Wir haben das ein Stück weit, weil wir neben dieser Organisation noch so eine klassische Projektorganisation haben. Ne? Also Projektleiter kann jeder werden, das hängt vom Thema. Ja? Und der sucht sich die Leute. Das heißt, genau die Aufgabe bestimmt das Zusammengehörigkeit und nicht irgendeine Art von Abstufung in der Organisation. Mhm. Ganz interessant, kommen wir heute nicht mehr, was auch ein tolles Thema ist, wie entstehen dann Entscheidungen in solchen Strukturen? Ja? Wer entscheidet? Weil es muss ja was entschieden werden. Ja? Und viel wird entschieden. Und das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema.
Absolut. Ich würde jetzt aber noch die Stadtwerke Menden nochmal so ein paar Hard Facts nochmal so abklopfen mit dir. Also ich, wenn ich so auf die Seite gucke, also ein bisschen Richtung Bauchladen hast du es ja wieder gebracht sozusagen. Also da sind ja schon einige Kacheln, die ich da so sehe, wenn du auf Dienstleistung gehst, Hausnotruf und Photovoltaik, dann die E-Mobilität. Also ihr habt da schon so einiges, vieles am Start und ich würde das gerne nochmal so ein paar Sachen so abklopfen. Weil ich möchte einfach die Chance, wenn wir jetzt mal sprechen, so ein paar Dinge nochmal von dir erfahren. Wie soll ich anfangen? Also was mich auf, wo wir vielleicht eben schon waren bei diesem Thema, wer hat eigentlich ein Notebook, wer hat welche Technik? Wie geht dir dieses Thema Digitalisierung und IT an? Weil das interessiert mich im Moment zugegebenermaßen sehr, weil ich immer wieder sehe, das wird echt zu so einem Senkblei für ganz viele Stadtwerke, wenn sie sich da nicht verändern. Und wie macht ihr das, dass ihr die richtigen Technologien am Start habt und auch die richtigen Menschen, die diese Technologien bedienen können, ohne euch irgendwie abhängig zu machen in besonderem Maße, aber auch ohne irgendwie aus der Zeit zu fallen, weil die Systeme halt von 1982 sind. Wie geht ihr das Thema an? Das ist mir immer so ganz...
Super, weil die Frage zielt genau auf das, was wir gerade angesprochen haben. Passt die klassische Organisation und Ablauforganisation, Aufbau und Ablauforganisation, passt diese Welt, ja, die in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren alles passend war, die passt die genau zu den neuen Themen, ja. Und da geht es nicht nur darum, wie gewinne ich neue Köpfe dann immer, das ist auch noch ein spezielles Thema, aber wie halte ich Menschen,
genau,
wie entwickle ich Menschen, dass sie diesen Themen in einer besonderen Art und Weise, also alles, was mit New Work in Anführungsstrichen zusammenhängt, wo aber auch die Frage ist, wie sind meine Arbeitsräume, ja, wie offen sind die? Das ist ja, in sich hört das ja alles ein Stück zusammen. Und da hast gerade du, das sagst du ja, bei der Quantum ja auch einen riesen Veränderungsprozess. Ich kann mich an eine Begegnung erinnern, wo du mich persönlich ja eingeladen hast. Da war ich auch gerade am Anfang der Veränderung. Da standen wir in einem der Räume, wo eben, was man heute ganz oft hat, ne, wo man an der Wand steht, wo jeder was auch beitragen kann. Also hohe Teilhabe. Ja? Jeder ist gefragt und wichtig und nicht abgestuft oder gefiltert von Menschen. Das heißt, wir haben in den Jahren sowohl unsere Räume verändert. Mein Büro ist nicht mehr da, wo es war. Die Menschen, die arbeiten, sind alle gleichartig ausgestattet. Also das klingt jetzt ein bisschen unter die Unterlegscheibe geguckt, aber vom höhenverstellbaren Tisch über eben entsprechende Endgeräte, über die man auch kommunizieren kann. Mhm. Ja? Über Endgeräte, die nicht davon abhängig sind, ob ich Bereichs- oder Abteilungsleiter bin, sondern Smartphone durchgängig, ja. Notebook durchgängig, Laptop durchgängig, ja. Damit man überhaupt, wenn man ein Intranet hat, gewahr ist, dass jeder da auch einen halbwegs guten Zugang hat. Ja. Ja? Und das heißt, und damit beginnst du Privilegien einzureißen, ja, weil das war manchmal nur einzelnen und wenigen vorbehalten. Also diese Ausstattung, das war auch ein Teil seit 15, ganz radikal zu gucken, wie ist jeder ausgerüstet, was hat jeder.
Also du hast auch radikalere Entscheidungen getroffen. Du hast jetzt nicht überall gewartet. Ach so,
okay. Gemeinschaftlich.
Hast du dann irgendwann gewartet, dass die Gruppe da mal drauf kommt, dass sie sagt, okay, ist jetzt ganz schön doof, wir können jetzt hier gar nicht kommunizieren, weil ich habe gar kein Notebook, dass die Gruppe dann sagt, ja, dann lass uns doch einen aus. Diesen Moment wartest du dann schon immer
ab. Ja, beziehungsweise es ist eben nicht mehr auf mich konzentriert. Jetzt gibt unterschiedliche Runden, aber ich bin letztendlich auch von den 23 nur noch einer von 23. Und es gibt viele Entscheidungen, wo ich persönlich sage, na, ich hätte es vielleicht anders gemacht. Ist aber nicht so.
Okay.
Weißt du, was durch die Veränderung in so eine von dieser klassischen Pyramide, will ich mal das Bild so lassen, ja, in eine sehr breite, abgebaute Pyramide. Das Besondere ist ja, dass in der Pyramide einige wenige, konzentrieren wir uns mal auf den Begriff Gestaltungsmacht, einige wenige haben. Mhm. Und eine große Masse, wenn man die klar macht, das wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, auch ein bisschen Macht zu haben und Gestaltung und so, eigentlich danach lechzen. Also tendenziell ist aus der alten Welt der Wunsch von Menschen auf Veränderungen, auf zum Beispiel auf einen Zugang. Der Wunsch, dass ein Monteur, der im Graben ist, auch ein Smartphone bekommt, ja? Damit er nämlich online alles auch machen kann, kommunizieren kann. Der Wunsch, der ist da, der ist unterdrückt, sag ich mal. Ja, wir haben ja nie gekriegt. Wir haben selbst Möbel aus der Verwaltung, haben wir in unsere Werkstatt bekommen. Naja, wann sitzen wir da mal drauf? Ja. Ich meine mal ganz ehrlich, was ist das für ein Bild? Ja? Mhm. Also welche Klassifizierung, das zeigt sich ja ganz durch, ne, im Unternehmen. Ne? Wir sind ja viel wichtiger als die anderen, ja? Auch so ein Riesenthema. Nein, seid ihr gar nicht. Jeder ist wichtig, ja. Und das heißt, der Wunsch, und das ist wie so eine Sogwirkung, auf Technologie, auf Möglichkeiten, Freiheiten zu haben, auf Gestaltung, auf Arbeitszeiten, also auf ganz viele Dinge, die das Unternehmen ausmacht. Wenn du einmal so die Dose der Pandora öffnest, da brauchst du keine Sorge haben, dass das kommt. Die Bedürfnisse sind auf einmal da. Und es hängt dann manchmal an denen, die Macht haben, dass sie nicht loslassen wollen.
Okay.
Ja. Und finden dann 5 Gründe, warum das alles nicht geht. Ja. Zu teuer, Technik und so weiter. Und wenn man das ausblendet und sagt, doch, das geht alles, das heißt aber für dich eben auch keine völlige Kontrolle mehr. Ja. Also die Frage, ja, kann ich in Corona-Zeiten, wie kann ich da führen? Da muss man dann vielleicht doch nochmal über den Führungsgedanken nachdenken. Ja. Wenn Führung heißt, ich will jeden sehen, ich will jeden, jeder, der arbeitet, ist der seine Stichuhr hat, dann muss man zumindest ein Fragezeichen setzen, ob es das noch ist. Ja. Also es ist gar keine Sorge. Das kommt automatisch. Okay. Die Wünsche kommen automatisch. Deswegen ist bei so einem Vereinungsprozess auch ganz wichtig, der Betriebsrat, die formale Vertretung der Mitarbeiter, die muss da komplett hinterstehen, sonst ist das auch schwierig.
Ja, beim Verteilen ist sie, denke ich, auch immer dabei, oder? Wenn du sagst, jetzt ich will einfach das Gute für alle, ist wahrscheinlich schwierig, oder? Dann ist doch jeder Betriebsrat irgendwo auch dabei, oder?
Stell ich mir jetzt. Na klar. Ja, klar. Auch das ist, ich meine, ich habe auch nochmal zurück in den 90er Jahren, in Hildesheim habe ich einen Betriebsratsvorsitzenden, das Unternehmen war so groß, da waren die dann hauptamtlich schon 2, 3. Mhm. Vielleicht darf ich die Bemerkung machen. Ich habe ja als Katholik, weiß ich ja, spreche Gutes oder sage gar nichts, sage nichts Böses. Aber ich will es mal so formulieren, da hat sich der Betriebsratsvorsitzende schon als dritten Vorstand verstanden.
Ja,
ja. Hm. Ja? Und wie viele Betriebsräte leben auch sehr gerne die Gräben. Und der eine holt sich vom Arbeitgeberverband die Unterstützung, der andere von den Gewerkschaften. Da wird also auch zelebriert Strukturen, ja, die nicht dafür gedacht sind, Brücken zu bauen. Ne? Na bloß nicht. Dann frage ich ja, warum so. Was ist da noch meine Bewirkung?
Okay. Ja? Also es ist gar nicht so, wie ich sage, dass ein Betriebsrat, wenn es darum geht, Gutes für alle zu ermöglichen, dass er sagt, nee, ist jetzt gar nicht so mein Anspruch
nicht,
sozusagen. Sondern
nicht zwingen. Es ist aber unterbildet.
Genau, ja, genau, gesagt, ja.
Weil ich sage mal, ich als Teamleiter Personalmanagement und der Betriebsratsvorsitzende, wir haben relativ schnell verstanden, es geht doch um die gleichen Menschen, um die wir uns zu kümmern haben, und für die wir da sind, für die wir eine gute Arbeitsatmosphäre, und da liegt doch viel mehr im Wir als im Gegeneinander. Hm. Das braucht manchmal ein bisschen, aber wenn das dann läuft, zum Beispiel, wir haben bei uns eine sogenannte Personalrunde, da sitzt der Betriebsratsvorsitzende, der Stellvertreter, vier Teamleiter und mein Team Personal, wir sind zu viert, also rund 10 Leute. In dieser Personalrunde wird alle Themen rund um Personal, von wir wollen jemanden haben, wir haben welche und jemand scheidet aus. Von Höhegruppierung, Aufgaben, alles. Wird alles in dieser Gruppe so lange diskutiert und besprochen, bis man eine einheitliche Meinung hat und dann wird es auf den Weg gebracht. Also von Anfang an hohe Transparenz, war früher anders. Da wurde erstmal überlegt, ja, muss der Betriebsrat überhaupt eingeführt, muss er das wissen, muss er zustimmen?
Ja.
Diese Frage stellen wir uns gar nicht mehr. Ja.
Okay, nochmal zurück zur Digitalisierung. Ihr habt dieses MEN Digital GmbH gegründet. Was ist das?
Genau, wir haben im letzten Jahr 2020 eine Tochtergesellschaft 50-50, 50% Stadtwerke, 50% Stadt, eine eigene GmbH gegründet, weil wir der Meinung waren, das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation ist auch noch ein bisschen noch was anderes. In unserer Stadt ist es wert und wichtig, es wirklich in eine Institution zu bringen.
Ja.
Erstens. Zweitens wollten wir das Thema nicht in der Stadtverwaltung alleine verankert wissen, was auch häufig der Fall ist, weil Smart City-Themen, Digitalisierungsthemen im öffentlichen Raum ja oft in Richtung Stadtentwicklung, was auch völlig in Ordnung ist und sag mal, Bereich Bau vielleicht geht. Die aber als Stadtwerke gesagt haben, ja, aber das ist auch unser Thema. Ja? Und Infrastruktur, alle neue Infrastruktur, alle Fragen der Mobilität ist wichtig und deswegen müssen wir dabei sein. Und dann haben wir gemeinsam gesagt, ja, dann hat eben Stadt, also Mutter und Tochter, ja, da machen wir doch noch ein Enkelchen. Also eben diese 50-50-Gesellschaft. Und das ist sehr, sehr gut. Da haben wir jetzt zwei Persönlichkeiten. Wir haben gerade einen Geschäftsführer gewinnen können, der wechselt jetzt im nächsten Monat zu uns. Das ist ja auch schon veröffentlicht worden. Das sind zwei Leute, die hochleidenschaftlich unterwegs sind in dem Thema und die große Aufgabe haben, im Rahmen der Smart City-Thematik alle gesellschaftlichen Gruppen dieser Stadt in diesen Prozess mit einzubringen und die Themen, ich sag mal, von der intelligenten Leuchte bis zum intelligenten Abfalleimer oder, was zu machen, Technik. Aber, und das ist bei uns schon relativ stark verankert, du sagtest das gerade, mit der digitalen Transformation hängt eben ganz viel auch an einem neuen und anderen Verständnis des Miteinanders, wo wir wieder bei der beziehungsorientierten Organisation sind. Denn die Abläufe, die Beziehungen in dieser smarten Welt sind eben auch andere und fordern auch ein anderes Miteinander und Leben. Und wenn es nur der Umgang von Technologie ist, aber auch das Verständnis, dass man interdisziplinär, dass man gemeinschaftlich macht, dass Egomanen nur bedingt dann am Ende des Tages gemeinschaftlich erfolgreich sind, für sich selber vielleicht, aber das heißt, da sind auch ganz andere Typen jetzt unterwegs, sehr auf ein Wir und da sind wir, in diesem Prozess sind wir, das ist toll, wir sind, das ist auch finanziell abgesichert, wir haben wie viele Kommunen in Deutschland an der Ausschreibung Smart City Made in Germany vom Bundesinnenministerium da teilgenommen und sind mit vier anderen Kommunen aus dem Sauerland da auch erfolgreich gewesen. Das heißt, da gibt es auch Geld genug. Diese Gesellschaft ist durchfinanziert für die nächsten Jahre und kann dann richtig wirken.
Okay, und wie lange hat es gedauert jetzt von der ersten Idee, bis das Ding da durch war? Weil, so, nur mal so gefallen.
Die erste Idee war Ende 2018 an diesem Förderaufruf teilzunehmen mit anderen. Dann hat man 2019 gesehen, oh, da haben wir eine gute Chance. Dann hat man Ende 2019 überlegt, ja, wie organisieren wir das?
Weil dann kippt man das in so eine GmbH. Also das war dann
genau, und dann hat man ein Jahr wirklich gebraucht, das hat gedauert, und da hat man nicht ein halbes Jahr gewartet und ein Jahr gearbeitet, man hat ein ganzes Jahr durchgearbeitet, weil bei so einer Gründung solch einer kommunalen Gesellschaft, sowohl steuerlich als vergaberechtlich, als gesellschaftsrechtlich, beihilferechtlich, da gibt es einige Anforderungen, aber wenn man das zeigt sich immer wieder, wenn man Leute hat bei der Stadtverwaltung und bei uns im Hause, die wirklich wollten. Wir haben gesagt, ey, das Thema ist so geil, wir wollen das in einer eigenständigen Gesellschaft mit einer Riesenschlagkraft machen. Es soll nicht in irgendwelchen Ausschüssen versanden, sage ich mal. Auch das nicht böse. Das hat auch bestimmte Strukturen, haben ja auch ihre Notwendigkeit. Dann war ein einheitlicher Wille, man will das machen. Und da gab es immer so Momente, oh, klappt es nicht. Und am Ende musst du dann auch noch die Ratsdamen und Herren, logischerweise, die es nicht am Ende ja voten müssen und auch entwickeln müssen. Also der politische Bildungsbildungsprozess ist wichtig, sehr wichtig. Haben es dann geschafft, dass einstimmig diese Gesellschaft im Herbst letzten Jahres gegründet wurde. Und wir sehen auch schon, das ist eine tolle Entscheidung gewesen von Politik, das zu tun und das Thema Smart City voranzutreiben.
Ich denke auch, also denke, das müsste doch eigentlich jede Stadt machen. Das ist doch so Copy-Paste-mäßiges Zeugs, dass dieses Smart-City-Thema in so ein Ding da muss. Das ist meine erste Bemerkung. Oder ich frage mich, wie lange dauert denn das? Ich denke, jeder, der jetzt hier zuhört, kann doch in jeder Stadt, kannst du doch schnell mal so eine Gesellschaft gründen. Und das andere, was ich immer denke, aber hättet ihr das auch ohne dieses Förderding machen können? Oder hättet ihr sonst das Geld dafür gar nicht gehabt? Weil ich immer denke, muss das eigentlich immer mit dieser Förderkulisse sein, weil die ja auch viele Stricke einem wieder so anlegt und unbeweglich macht? Wäre das auch ohne gegangen?
Gute Frage. Ich glaube, wenn der Förderaufruf, das war eben noch die Besonderheit, dass dieser Förderaufruf nur von der Kommune selber, also von der Stadt auch gestellt und das Fördergeld auch erstmal nur in die Stadt fließt und dann kommt die Ursache, wie geht das denn weiter? Nicht? Ja. Wenn das nicht gewesen wäre, ich glaube schon, dass die Themen trotzdem besetzt gewesen wären, aber dann nur von den Stadtwerken.
Ach so, dann wäre das
nicht so. Dann wäre das eine interne Geschichte gewesen und wir kennen andere Modelle, zum Beispiel in Soest, mit dem sind wir auch in dieser Fünferkooperation, Soest, Arnsberg, Olpe und Berleburg.
Die machen womit?
Machen mit, das heißt 5 für Südwestfalen. Genau. Wir sind alle gemeinschaftlich in diesem Projekt unterwegs. Finde ich auch eine tolle Sache. Jede Kommune hat zwar eigene Schwerpunkte, aber es gibt ein ganz starkes Netzwerk. Wir sind auch zu 5 damals in Berlin angetreten bei dem Förderaufruf und haben uns darum beworben. Das heißt, insgesamt sind da 18 Millionen Euro an die 5 gelaufen. Also die teilt sich dann eben durch 5. Jeder hat also 3-4 Millionen bekommen. Das heißt aber, die arbeiten auch jetzt schon sehr eng zusammen, aber organisieren das ja unterschiedlich. Deswegen, Timo, grundsätzlich, ja, lieben Dank, dass du das Modell toll findest, aber ich persönlich weiß, es gibt auch andere Modelle. Wer da sehr stark vorangelaufen ist, ist Manfred hier, der Geschäftsführer der Stadtwerke Emden, habe ich auch immer bewundert. Die waren auch sehr schnell in Organisationsstrukturen dieser Art. Der macht da auch sehr viel. Und in den anderen Kommunen, zum Beispiel in Soest, gibt es einen starken Baurat. Das macht schon eher stärker die Verwaltung. Ja. Und bei uns war es wichtig, dass die Stadtwerke da ein Teil davon bleiben. Und da war dieses Modell.
Ich finde es halt auch so cool, dass ihr auch so einen Typen, ich weiß, Tobias heißt der, glaube ich, da reingeholt habt, der quasi auch sozusagen dieses Digitalthema sozusagen mitbringt und diese Community, oder? Heißt er, ich weiß nicht, so. Habe ich auch falsch gesagt, aber...
Nee, ist so. Robin Eisbach ging auch die letzten Tage durch die Presse.
Okay, also nicht Tobias, Presse, sondern Robin, okay.
Robin, ja, genau. Ist auch ein cooler Typ.
Genau, und sowas ist ja, das bringt natürlich auch ein Momentum rein und wenn das halt immer der Baurat da macht, es ein paar neue Köpfe bringen ja auch ordentlich was. Das ist auch noch so eine Beobachtung von uns bei der Quantum, dass wir ganz viele Sachen, wo wir uns selber als langjährige Mitarbeiter verändern mussten, okay, das geht immer so 10-20%, aber wenn jemand schon so irgendwie native reinkommt und das schon, also meinetwegen Beziehungsführungsthematik schon drin hat, das bringt einen sofort meilenweit nach vorne. Und da denke ich auch mal, so ein bisschen frisches Blut, vielleicht über so ein Konstrukt, bringt dann auch wirklich sehr viel, wo man dann sozusagen echt einen guten, deutlichen Schritt weiterkommt. Mein Gefühl.
Und deinem Gefühl will ich auch gar nicht widersprechen. Würde nur gerne die Anmerkung machen, wieder zurück zu unserem Verständnis, jeder ist wichtig und wertvoll und jeder wird gebraucht und der Mix macht es. Also nur Menschen eines Typus, ja, und auch einer Stärke und das vielleicht dann noch in Summe, ist vielleicht auch nur bedingt und auch nicht so nachhaltig, sonst wir brauchen auch Menschen, auch in der Verwaltung, die besonders im rechtlichen Rahmen haben, die Dinge entscheiden müssen, die justiziabel sind. Die haben teilweise ganz andere Rahmenbedingungen. Die sind aber genauso wichtig, wie es Menschen geben muss, die ein Stück weit Freiheitsgrade haben, Dinge voranzutreiben. Und das sehen wir natürlich auch bei uns, bei den Stadtwerken. Wir haben unterschiedliche Typen und das ist super. Wir wollen keine Einheitstypen. Weder das Alte noch das Neue, was man immer als Alt und Neu bezeichnet. Wir wollen den Mix. Was wir wollen, dass Menschen insbesondere selbstinitiiert, sehr intrinsisch ihre Ideen, ihre Leidenschaften, die jeder hat, dass er die in das Unternehmen bringt. Und wenn er die Heimat nicht findet, dann eher den Mut hat zu sagen, komm, ich suche mir was anderes. Mhm. Das ist einfach wichtig. Und da hat jeder, bringt da was anderes mit und jeder ist uns da, das sehen wir immer wieder, wert und wichtig. Das lässt mich zum Beispiel auch, der auf dem Papier ja immer noch Geschäftsführer ist, wirklich ruhig schlafen, weil ich weiß, es gibt Menschen, es gibt ein Team Unternehmenssteuerung, Rechnungswesen, dass da sitzen Menschen, die gucken auf die letzte Erbse. Ich könnte das nicht, ja? Aber die machen das. Ich weiß, dass das gut und richtig ist. Wir wissen, dass Menschen eine gute Energiebeschaffung machen. Ja? Und das ist ein anderer Typus als der, der vielleicht beim Sonderkunden Verträge einarbeiten muss. Also Votum ist, wir brauchen die Vielfalt.
Ja.
Man muss sie erstmal nur sehen.
Ja, aber man braucht die Vielfalt. Aber ich finde, so ein Stadtwerk ist ja, was über 30, 40 Jahre entstanden ist, ist erstmal Einfalt, weil das eine Sorte Maus sozusagen ist, also jetzt ganz vereinfacht. Ja. Aber wenn jetzt draußen alles digital wird, dann denke ich immer, da brauche ich jetzt erstmal eine ordentliche Schippe an digital denkenden Leuten, ganz, ganz plakativ, damit das wieder ins Gleichgewicht kommt und sozusagen, ich brauche alle, das finde ich schon okay, aber ich brauche manchmal eine Sorte Mensch mal in einer Situation mal, am besten eine kleine Busladung, so sage ich. So,
ne? Also wenn der Hinweis ist auf den Moment und im richtigen Moment den richtigen Einsatz und die richtige Persönlichkeit, da bin ich bei dir.
Ja.
Also wir hatten gestern Abend eine Veranstaltung, da hatten wir rund 20 Ratsdamen und Herren. Da ging es um unsere neuen Themen. Wir sind ja, das ist auch eine tolle Erfahrung in den letzten Jahren, hatten wir früher nicht, also überhaupt, was ein Förderregime ist, Förderanträge stellen, hatten wir Stadtwerke nicht. Was das heißt, mit Hochschulen, mit Industrie zu arbeiten, das kannten wir nicht. Ist in den letzten Jahren seit Ende 2017, 2018 sehr ausgeprägt worden. Da haben wir auch ganz neues Team, Projektentwicklung. Da sind Menschen dazugekommen, die wissen, was Projektmanagement heißt, die Projekte heranbringen. Aber alles in dem gesamten Kontext. Das ist nicht nur einer, die fern von den anderen ist, sondern sie ist Teil davon, weil sie auch sieht, wir sind darauf abhängig, dass die anderen Teams mit uns gemeinsam das entwickeln. Wir haben gerade mit der TU Dortmund ganz tolle Projekte Richtung autonomes Fahren laufen, also teilweise, ich sag mal, eher Forschungsthemencharakter, aber für uns wichtig, weil wir sagen, ja, daraus leiten wir dann vielleicht sehr pragmatische Dinge, wie wollen wir denn unser Ladenetz konzipieren in unserer Stadt, wie wollen wir denn Mobilität anders definieren in dieser Stadt, welche Themen wollen wir denn im smarten Menden so umsetzen, was passt da eigentlich? Ja. Da sehen wir, wir brauchen die starke Vernetzung und da wächst das Netzwerk. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, weil diese Beziehungen, die da entstehen, deswegen auch so stark sind, weil da sich ganz stark viel Vertrauen entwickelt. Da kommen auch Menschen zusammen, die früher nie was miteinander zu tun hatten.
Ich hau dir jetzt mal so ein paar Begriffe aus diesem Utility 4.0 Buch um die Ohren. Was bleibt da für dich, für die Stadtwerke Menden so hängen, wenn beschrieben wird, so diese Utilities werden so digitale Technologieunternehmen oder sie werden technologieaffine Innovationsunternehmen oder werden sie eher kundenorientierte Serviceanbieter oder eher regionale Wertschöpfungspartner, was habe ich noch, virtuose Social-Media-Anwender, hat der Oliver Dulesky geschrieben. Jetzt so meins nochmal so, was ich so ganz cool finde, es gibt ja dieses Thema verantwortlich handelnde Teile der Gesellschaft, Daseinsvorsorge und für mich auch immer noch so ein Zungenschlag, warum sind Unternehmen, Utilities nicht eigentlich vor Ort Vorkämpfer, wirklich proaktiv für so eine klimapositive Zukunft. Wo in diesen ganzen Begriffen, was resoniert bei dir? Ist das eher so digital, kundenorientiert? Was, oder fehlt dir vielleicht auch was?
Ich würde die letzten beiden nehmen,
ja,
mein lieber Timo. Und das Letztere sogar eher wachsend. Da sind wir aus unserer Perspektive in Menden noch schwächer. Wir sehen aber die ganz starken Anfragen. Menden ist geprägt durch ganz starke mittelständische Industrie, Hidden Champions, tolle Unternehmen. Mhm. Und die kommen gerade. Stichwort Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Die machen
kommen
das
auf euch zu? Kommen die auf Bitte? Euch? Kommen die auf euch? Ja,
und wir haben so zum Beispiel seit 2 Jahren auch so ein Klimanetzwerk und da kommen ganz starke Inputs und ganz starke Anfragen. Wir haben seit der Kommunalwahl auch einen Bürgermeister, der ganz stark auf das Thema Klimathematik, also Paris und Folge, was heißt das für uns im Sauerland, plus digital und Kommunikation, ganz, ganz wichtige Komponenten, die vielleicht früher mit dem klassischen Bürgermeister nicht verbunden war. Da haben wir eine ganz starke Veränderung. Also ich würde auf die 2 letzten gehen. Thema Daseinsvorsorge, und da sind wir ja bei meiner ganz persönlichen Geschichte, etwas zu machen, was Menschen brauchen und die
tut. Genau.
Und im Rahmen der Daseinsvorsorge, das ist ein Thema, das man jetzt gerade auch in den letzten 13 Monaten super sieht und bespielt werden kann. Das ist die Grundlage eines guten Lebens.
Ja, und wer da aktiv ist, tut was Gutes für den anderen.
Das ist jetzt ich aber tolle Erfahrung. Beim letzten Punkt habe ich jetzt geschrieben, aber so als Vor-Ort-Vorkämpfer so erlebe ich halt ganz wenige Stadtwerke, die sagen, ja, ich habe es jetzt endlich verstanden mit dem CO2 und jetzt bin ich auch wirklich, ich exponiere mich wirklich auch mal in meiner Stadt für diese Themen und warte nicht ab, bis dann doch irgendein grünes Ratsmitglied sagt, sag mal, warum haben wir ja eigentlich keine PV auf Tralala? Das ist ja, das sehe ich halt auch.
Ja.
Wie kann sowas funktionieren, dass auch so Menschen auch mehr so kämpferisch auftreten? Und ich habe oft immer den Eindruck, mit dieser Daseinsvorsorge ist immer auch immer dieses im Hintergrund bleiben, da sein, wenn man gebraucht wird, wenn nicht, ist man im Hintergrund und es läuft alles. Aber jetzt mal so einen Schlag nach vorne zu machen, wie kriegt man das da rein? Oder wie macht ihr das im Menden? Machst du sowas? Haust du da mal auch klimatechnisch auf die Kacke da in bei euch in den Gremien und sagst, Leute, oder?
Darf ich da gleich darauf antworten? Eine Sekunde mal, ganz kurzen Moment.
Ja, natürlich.
Ja. Auf deine Frage, das höre ich da so ein bisschen raus, wer treibt eigentlich ein Thema in seiner... Ja,
oder wer darf sowas treiben? Ne?
Weil ja, genau.
Gesagt wird, was meldest du dich dann eigentlich zu dem Thema Verkehr jetzt zu Wort? Das macht doch hier Paul und nicht Bernd.
Ja, genau. Und das ist auch so, ne? Dass in der Erfahrung, von der wir ja immer in dem Jetzt ja leben, in der Erfahrung, was war, und der eine oder andere mutig ist, vielleicht davon ein bisschen loszulassen und ein bisschen nach vorne zu gucken, das macht der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger, kommt natürlich immer auch reflexartig, seitdem wir uns mit Projekten, mit der Hochschule zum Beispiel, mit der TU Dortmund, mit der Firma Heller, mit anderen Industriepartnern und insbesondere mit dem Mobilitätsanbieter Nummer eins, nämlich der MVG, das ist die Märkische Verkehrsgesellschaft, die regional arbeitet. Seitdem wir da mit denen enge Projekte machen seit 2018, also wirklich tolle, alles in Richtung hochautomatisiertes Fahren, da gibt es eben Forschungsansätze, teilweise auch sehr konkrete Sachen, kam immer die Frage, was habt ihr damit zu tun? Ihr sagt doch Strom, Gas, Wasserversorger, was ist das euer Thema? Und dann jemand zu erzählen, ja, aber guck doch mal nach Wolfsburg. Guck dir mal an, was VW macht mit ihrer Tochterfirma Elli. Was passiert da? Was macht Elli? Ja, Elli, ab morgen, und das ist nämlich schon seit gestern, wird in den Autohäusern nicht nur E-Autos verkauft, sondern da wird die Wallbox mitverkauft, da wird ein Stromliefervertrag mitverkauft, da gibt es ein Komplettpaket, da gibt es eine Dauerbetreuung und das am Ende noch für 99 Euro im Monat. Und das ist der Wettbewerb. Mhm. Unser klassisches Geschäft ist nicht mehr klassisch geschützt. Es ist so löcherig, wie kein Käse sein kann. Ja? Und wenn wir da jetzt nicht reagieren und sagen, ey, dann müssen wir die Spieße doch andersrum drehen. Die Teams im Bereich Vertrieb haben einen super tollen Konfigurator auf den Weg gebracht. Mit einer, den Namen kann ich es noch nicht nennen, weil die sind da gerade dabei, das auf den Markt zu bringen, mit einem großen Autoverkäufer. Mhm. Und dieser Konfigurator ermöglicht, dass du zu Hause auf dem Sofa das machst, was wir alle ja auch gerne machen, einmal ein bisschen stöbern und dann baust du dir dein E-Auto zusammen. Und dann guckst du dir die Ladesäule und dann guckst du dir den Stromvertrag und noch ein paar Sachen dazu und machst irgendwo einen Punkt und schickst es weg und übermorgen hast du es vor der Tür. Mhm. Was andere uns schon viel vormachen. So in so einer Kombination. Da sind die Jungs unterwegs, die das machen, haben unheimlich spaßloses Interesse. Ein Ergebnis dezentraler Strukturen. Mhm. So wie viele kann einer gar nicht sein. Ja, auch so kreativ. Total coole Sache, was die da machen. Und da kommt natürlich die Frage, warum ist das so? Und dann erklären die das und sagen, ja, wenn wir den Kunden am Ende über den Weg nicht halten, dann ist der morgen beim Autohändler weg. Und nicht nur mit seinem Strom für sein Auto, sondern der hat nur einen Anschluss. Dann ist er mit dem ganzen mit dem Strombedarf seines Hauses weg. Ja? Und wenn wir darauf nicht reagieren, da gibt es verschiedene Themen. Das weißt du ja selber auch bei den ganzen Energiedienstleistungen. Die Kombination macht es ja. Und der ist gut positioniert, der die Kombination, super, toller Service, preislich attraktiv, schnell und kundennah anbietet. Und da haben wir Stadtwerke immer noch eine Chance gegenüber den anderen Communities dieser Welt, die das machen. Wir sind vor Ort, müssen aber dieser Aufgabe dann auch gerecht werden und müssen nicht nur sagen, wir haben unseren Standort hier, sondern müssen auch wirklich am Kunden sein.
Aber wer treibt das denn jetzt? Also du sagst ja,
was? Ja. Wir. Ja, genau. Also ein Anspruch, den wir haben, wir, sage ich dann stellvertretend auch für die anderen 22, wir haben den Anspruch, sowohl in den Netzen, was Infrastruktur ist, sowohl in den Vertrieben, was die Produkte und Dienstleistungen betrifft, wir haben den Anspruch, in Menden, in den Themen der Anbieter, der Treiber, der Partner, gerade bei den neuen Themen, der Partner zu sein. Mhm. Und wir empfinden es als unangenehm,
wenn das passiert, was du sagst, dass vielleicht eine Fraktion und sagt, ja, habt ihr denn schon mal daran gedacht oder daran gedacht, was macht er da? Mhm. Das fänden wir immer wieder als unangenehm. Und wir, sage ich wirklich, wir, die wir als Teamleiter mit unseren Teams dafür stehen, dass wenn wir das Gefühl haben, wir wären getrieben, dann ist nicht gut.
Wobei, ich denke halt, es muss ja auch, in so einer Stadt wäre es ja auch cool, wenn jetzt die MVG auf euch zukommt und euch diesen Elli-Vortrag hält. Muss ja genauso fair sein, dass ihr sagt, ja stimmt, also man geht ja immer irgendwo hin und sagt, da passiert das Neue und hast es noch nicht mitbekommen. Ja. So, jetzt habt ihr den Anspruch, dieser Mensch oder diese Gruppe zu sein, aber selbst, ich denke, es ist ja manchmal scheißegal, wer in der Stadt das Maul aufmacht, Hauptsache es geht einer mal voran und andere mit, ne? Also
bin ich bei dir, ich sagte das, zum Beispiel bei dem Thema Klimaneutralität kommt das stark klar aus den Betrieben. Ich meine, mit dem Treiben wir, dass wir nicht alleine, sondern ich habe ja gesagt, dass alle Themen, gerade die 19 sind, haben einen hohen Netzwerkbedarf. Ja, ich sage mal, über Mobilität zu reden und Dinge umzusetzen ohne eine MVG, also ohne die Märkische Verkehrsgesellschaft, würde per se gar nicht gehen. Auch rein formal rechtlich gar nicht gehen. Mhm. Das heißt, dieses Treiben ist nicht einer treibt andere, sondern Treiben heißt mit anderen die Dinge vorantreiben. Ja? Genau. Und deswegen ist die Beziehung zum Beispiel auch zum Stadtrat, zu den Ausschüssen, zu Einzelnen, insbesondere auch zu dem Aufsichtsrat, zu den Gesellschaften, extrem wichtig, wird massiv gepflegt, auch nicht nur von allen, nicht nur von mir, sondern von den verschiedenen Kollegen, die thematisch unterwegs sind. Alle Themen werden nicht als Closed-Shop-Thema, so nach dem Motto, ich mache das mal und dann bin ich der große Macher und Hero. No, das ist nicht der Weg, weil wir genau wissen, da gibt es so viele Bremsen dann, ja, sondern alle Themen, und da dient zum Beispiel so ein Band digital, die Digitalisierungsthemen, werden alle in einem sehr stark kooperativen, und jetzt sind wir wieder beim Thema beziehungsorientierten System, geführt. Wenn es nämlich wettbewerblich wäre, dann wäre es tendenziell so, sagen, ja komm, ich muss jetzt schneller sein als der andere und muss dein Thema besetzen. Das ist wettbewerbliche Orientierung. Eine Beziehungsorientierung ist, ich arbeite erstmal eine Beziehung, schaffe das Netzwerk, gucke gemeinschaftlich, welches Thema könnte da gut sein, und dann treiben wir. Und dann hat jeder so, wie du sagst, da kommt mal eins von dem, man kommt es einmal von dem, die Information. Und das erleben wir, gerade in diesen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Da kommt auf einmal eine TU Dortmund und sagt, ey, wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit hochautomatisierten Fahren. Ihr wollt da mit euren Bussen irgendwas machen? Komm, lasst uns doch mal zusammen was gucken.
Ich sehe da natürlich manchmal, also ich komme jetzt hier aus Köln oder lebe hier, es ist natürlich immer so, dieses Netzwerken, es darf auch nicht zu klüngelig werden, ne? Dass sich alle dann gegenseitig schützen. Also wenn dann in diesem Stadtwerke oder in dieser Stadt, in der Verwaltung, keine Ahnung, einer vorangeht mit dem Thema, aber ein ganz anderer aus Düsseldorf noch weiter ist, dann muss es auch mal möglich sein, dass man das mit denen macht und nicht immer nur, ja, aber das müssen wir hier doch in Köln machen und das können wir doch mal schützen. Und das muss dann schon, denke ich immer, mach runter die Hosen und auf die Fenster. Und wenn in Düsseldorf mal eine gute Idee ist, es macht keinen,
ja,
es stirbt keiner dabei, sowas zu übernehmen. Ne?
Bin ich bei dir. Und wenn wir unsere Netzwerke sehen, wir haben, ist auch mal eine Frage, welche Art von Kooperation fährt man, macht man gemeinsame Gesellschaft mit anderen Stadtwerken, also wie dicht ist das miteinander? Und da sind wir wieder bei dem Thema Beziehung. Wie dicht ist die Beziehung? Ist die Beziehung rein, wir tauschen uns mal aus oder wir gründen sogar am Ende eine Gesellschaft? Ja? Ja, aber, und alles, was dazwischen ist. Aber und wir haben eine Strategie entschieden, das hängt immer vom Thema ab. Wir sind zum Beispiel Mitglied in der Stadtwerke-Kooperation bei Smart Optimo. Wir haben im Bereich der IT sind wir mit 20 anderen Stadtwerken bei einer IT-Gesellschaft, die das versetzt. Wir sind regional. Wir sind bei ladenetz.de, wenn es um das Thema E-Mobilität geht. Ja. Wir sind bei den ganzen Digitalisierungsthemen in einem hohen Vernetzungsgrad derer der Kommunen, die da unterwegs sind. Weil wir genau wie du sagst, hey, best practice, fangt doch nicht alle von A an, wenn ihr das bei B seht und macht das. Das setzt aber voraus, dass eine Beziehung existiert und am besten auch eine gute, damit eben nicht Closed Shop und na, ich lasse dir nicht reingucken oder naja, ich bin so von mir selbst überzeugt, dass ich sage, das brauche ich doch gar nicht, was die anderen machen. Genau das nicht, aber die Grundlage von allem ist eine offene, klare, ehrliche, wertschätzende Beziehung, wo wir wieder beim Eingangsthema sind. Da wird an manchen Stellen, auch bei uns historisch, nicht drauf fokussiert oder nicht so viel Wert gelegt. Ja, das klappt schon. Und dann wundert man sich, wo man sagt, ey, das passt doch alles super. Das Thema ist gut, das Produkt ist gut, die Dienstleistung ist gut, das Wir ist gut. Und es klappt auf einmal nicht. Man sagt, ja, habt ihr mal geguckt, wie eigentlich die Art des Miteinanders läuft? Und wo ist der Hemmschuh? Und ist da vielleicht irgendein Bremser, weil der 5-mal enttäuscht worden ist, 6-mal überstimmt worden? Weißt du, also klassisch zwischenmenschliche Dinge. Oder da gibt es bestimmte Eitelkeiten, ja? Wenn du sagst, Mensch, oh, machen wir doch nicht. Ja? Ja. Den Fokus drauf zu setzen, das ist auch meine ganz persönliche Bitte mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Lasst uns gemeinsam auf uns selbst und auf unsere Beziehung zueinander gucken. Und wenn wir da ein gutes Bild haben, dann können wir ganz tolle Themen machen.
Bist du denn schon mal, wenn du mit so einem offenen Schild rumläufst, ne, hat da dann auch schon mal richtig jemand reingetreten und gesagt, hier, den Bernd, den offenen Beziehungsmenschen da, den verpasse ich jetzt mal eine Breitseite, oder dass du merkst, dass du damit auch, ja, so ungute Geister mal rufst und sagst, ja.
Ich glaube, solche Haltungen schützen, wenn es ganz viele diese Haltung als gut empfinden. Erstens, zweitens, hohe Transparenz, Offenheit, Dinge offen anzusprechen. Das beginnt schon bei der Kommunikation. Also bilaterale Kommunikation, so wie wir es heute machen, bleibt ja zwar uns, aber sie bleibt nicht zwischen uns, weil du machst einen Podcast und veröffentlichst das. Ja. Das heißt, alles das, was ausgetauscht wird, ist nicht etwas nur zwischen zwei, klassische Hinterzimmer-Thematik, sondern alles, was kommuniziert wird, wird in irgendeiner Art und Weise offengestellt. Das heißt nicht, dass jeder alles wissen muss, weil er es auch gar nicht verarbeiten kann, aber es ist die Chance, immer mehrere. Und solche Dinge, wenn bei uns Entscheidungen getroffen werden, gibt es fast keine Entscheidung, die jemand alleine oder zu zweit, sondern es sind immer mehrere Gesichter und Entscheidungen. Und das führt schon dazu, dass, wenn es diese Einbahnstraße nicht gibt oder diese Intransparenz gibt, es werden ja Menschen sind zu Menschen manchmal böse oder wie du sagst, wenn das verdeckt ist, ne? Wenn das so auch subtil ist oder wenn das so im Hinterhalt passiert. Ja. Und dann das Opfer traut sich nicht darüber zu sprechen und der Täter fühlt sich ermuntert und sagt, das kann ich aber nächsten Jahr wieder machen. Das macht er aber nicht, wenn er auf dem Marktplatz steht und wenn das alle sehen und sagen, ey, das ist nicht gut, was du da machst. Mhm. Ja? Das heißt, transparent hilft, dass das nicht so passiert. Und deswegen habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es auch in den letzten Jahren, wo das ja nochmal richtig verschärft, diese Entwicklung in Richtung Beziehung nicht läuft, habe ich so eine negative Erfahrung, Gott sei Dank, nicht machen müssen bis jetzt. Was mir manchmal immer mal wieder so zwischendurch, und dann sage ich ja, Gott sei Dank, wir haben ja auch andere Charaktere bei uns im Haus, das hat der Herr Reichel, der eine rosarote Brille. Der sieht immer alles nur gut. Der will ja einfach, dass wir alle nur ganz gut miteinander auskommen. Und der sieht ja gar nicht, dass da an der einen Ecke jemand mit seinen Stunden, der Dritte macht da mehr für sich selbst als für andere. Da
kann sich ja jeder durchschlüpfen bei dir.
Genau, und jeder macht das. Und da sage ich immer, naja, das ist vielleicht eine Schwäche, aber ich habe euch noch. Ich habe ein Team von 4 Leuten beim Thema Personalmanagement und da gibt es auch manchmal Entscheidungen und Dinge, da muss man ein bisschen straffer hingucken. Da muss auch ein bisschen manchmal Kontrolletti sein. Ja. Ich bin das nicht. Dafür habe ich Kollegen, die machen das. Genau. Ja.
Okay. Was denken dann andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt, wenn du jetzt mal so in dein Umfeld schaust? Ich weiß, das ist eine fiese Frage, aber ich habe die von dem Matze Hielscher aus seinem Podcast übernommen.
Ja.
Wie sehen dich andere Leute? Vielleicht auch, was stimmt, aber was stimmt vielleicht auch nicht, wenn du ja auch so ganz anders bist als der klassische Stadtwerke-Geschäftsführer?
Gute Frage, muss ich gestehen, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja, was gut wäre, auch wenn ich natürlich immer auch versuche, so eine gewisse Selbstreflexion zu führen, da wäre so eine Frage natürlich ganz passend.
Aber was
Wir haben seit 2018 ein sogenanntes Teamleiter-Feedback. Mhm. Das heißt, alle Teamleiter auch, aber alle Mitarbeiter können die Teamleiter, es gibt so einen Katalog, können die Feedback geben. Das wäre ja so eine Möglichkeit, dass man auf einmal zu einer Erkenntnis kommt und sagt, das wusste ich ja gar nicht, dass das so gesehen wird. Ja?
Genau. Gibt es da Überraschung oder gab es da?
Es gibt in der Weise Überraschung, dass man, weiß nicht, ob das eine Überraschung war, aber dass gerade der Punkt, wo vielleicht manche denken, der Reichel ist vielleicht dann doch zu schwach, der haut jetzt nicht mit der Faust auf den Tisch, und da sage ich dann immer, okay, dann merke ich, dass das Modell, die Idee, es gibt gar keinen einen mehr, der auf den Tisch haut, dass das noch nicht ganz vorgedrungen ist oder zumindest bei dem einen oder anderen. Und ich dann zu der Erkenntnis komme, vielleicht glaube ich manche Dinge, die da sind und die sind dann doch noch nicht so da. Ja, es ist noch nicht so verinnerlicht. Mhm. Das wäre vielleicht etwas. Ansonsten müsste ich mir die Frage mal merken. Das wäre mal vielleicht eine Frage, auch in der Feedback-Frage. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, Timo. Weiß ich nicht so.
Ich hau noch eine hinterher von ihm. Ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Also was lernst du, wo wirst du gerade besser? Was du noch nicht so gut kanntest bislang. Gibt es irgendwie so Schritte, wo du jetzt merkst, da komme ich jetzt ein bisschen ein Stück weiter, als ich es früher gekonnt habe?
Jetzt aufs Berufliche bezogen?
Nö, allgemein. Nicht allgemein, also persönlich so. Es gibt ja oft so Momente, wo man merkt, da bin ich halt nicht so gut, aber jetzt bin ich einen Schritt weitergekommen. Das habe ich jetzt besser im Griff.
Also ich glaube, der Punkt schon, dass ich nicht so gut bin, vielleicht manchmal genauer hinzugucken. Ja, weil ich die einen das als gutgläubig Was leider in unserer Gesellschaft ja eher so ein Negativ-Touch hat, ne? Gutgläubig zu sein. Ich sage mal, wenn man genau darüber nachdenkt, ist das ja was Schönes, aber ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist nämlich gewisse, nochmal diese rosa-rote Brille, eine gewisse Naivität, ja, dessen auch vielleicht das Ignorieren von Dingen, die man nicht sehen will. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr wachsen. Und das ist auch ein Dauer, das hat auch mit dem Alter nichts zu tun oder mit Zeit. Da ist mein Pendel vielleicht zu weit in der Richtung, die sind doch eigentlich alle gut. Und es steckt ja alles in jedem und eigentlich sind die doch eigentlich gut. Das Pendel ist vermutlich noch nicht gut ausgependelt. Das muss ich, da muss ich gestehen. Auch die Veränderung der letzten Jahren, die ja wirklich konträr zu vor 2013 ist, in eine komplett andere Richtung. Wir haben ein tolles Beispiel. Das will ich noch erwähnen.
Na, auf jeden Fall.
Vor 2013 gab es insgesamt 2 oder 3 Aufsichtsratssitzungen im Jahr. Das heißt, ein offizielles Forum, wo Geschäftsführung damals ja mit Gesellschafter kommuniziert.
Ja.
Seitdem wir diese Veränderung haben, diese hohe transparente Kommunikation, haben wir jeden Monat, wir haben letztes Jahr 11 Aufsichtsratssitzungen.
Echt?
Und das nicht, weil ein Krisenmodus, da kann ja sein, Krisenstand, und müssen wir irgendwas machen. Überhaupt nicht. Sondern wenn man sich die Berichte ansieht und so weiter, ist eine komplett andere Informationsaustausch, ich will sagen Flut. So, da gibt es auch bei mir Teamleiter, die mit mir zum Beispiel, wir sind zu viert im Aufsichtsrat, das ist auch eine Veränderung, es ist nicht einer, sondern zu viert, wo mir der eine oder andere von den dreien sagt, die auch schon viel länger dabei sind, sagt, Bernd, das ist übertrieben, also da ist das Pendel in einer extrem anderen Richtung. Ja. Das heißt, da muss ein bisschen was zurückgependelt werden, ne? Wo ich sage, das ist doch gut, nee, das ist nicht so gut. Also so ein bisschen von den Extremen weg, das glaube ich, und dass ich vielleicht, dass die beziehungsorientierte Organisation vielleicht an manchen Stellen noch nicht so weit ist, wie ich mir das einfach nicht nur wünsche, sondern denke, dass es so ist. Ja, das könnte sein.
Gab es denn schon mal Krisen, wo sich diese Organisation richtig bewähren musste, diese beziehungsorientierte oder so, wo du sagst, so jetzt mal Arschbacken zusammen und wo du gemerkt hast, geil, klappt, oder?
Es gab eine Bewährungsgeschichte, ohne jetzt ganz zurückzuspringen. Das war im Jahr 2014, da war es eher der Punkt, geht Reichelt woanders hin und das Unternehmen entwickelt sich so weiter, wie es vorher war. Oder gibt es die Chance der Veränderung? Und das erlebe ich im Kollegenkreis öfters. Und das hängt meistens dann an den handelnden Personen ab. Es gibt in dem Machtapparat, um das mal auf den Punkt zu bringen, vielleicht nicht einer, sondern wir haben das ja vorhin mal mit den Vorständen diskutiert. Es gibt vielleicht 2 oder 3 Leute, die sehr machtvoll mit Macht ausgestattet Unternehmen ist. Und es steht dann im Zweifelsfall so ein interner Machtkampf. Welche Strategie, welche Idee, welches Mindset setzt sich eigentlich durch?
Genau.
Und das kann am Ende, das war auch bei uns so, enden, dass es zu einer Scheidung kommt. Also, dass Menschen sich wirklich physisch auch trennen.
Mhm.
Und je nachdem, der geht, beziehungsweise je nachdem, der bleibt,
bestimmt
das Gefüge des Unternehmens. Das war 2014 bei uns auch. Deswegen war das einer der schon entscheidenden Punkte. Da ich ja, wie man sieht, geblieben bin, war die Entscheidung da anders.
Aber das ganze Unternehmen war ja nicht in der Krise. Also, es gibt ja vielleicht, oder?
Nein.
Wo du sagst, hey, wir haben, keine Ahnung, was jetzt durch Corona passiert oder generell wirtschaftlich, keine Ahnung, mehr spekuliert, Beschaffung.
Kann man nicht sagen.
Ja.
Und persönlich glaube ich, durch diesen hohen dezentralen Ansatz, durch den Ansatz, dass die Kompetenzen, die Fähigkeiten, das Tun, Entscheiden ganz breit verteilt ist, nämlich wir ganz viel Qualität haben, ist zumindest in den 7 Jahren und jetzt im 8. Jahr, die ich bin, gab es diese Situation, Timo, nicht.
Also ich meine, Corona ist natürlich eine Krise für die ganze Gesellschaft und da kommt ja genug, wird ja genug sichtbar, ne? Und ich glaube, da merkst du, also wir merken schon auch, dass es halt cool ist, wenn man so ein dezentrales Framework hat, wie man zusammenarbeitet, beziehungsorientiert zusammenarbeitet, dass das geflippt werden kann auf digital und du merkst gar nichts, wo andere da wirklich struggeln,
ne? Bei diesem. Das stimmt. Und deswegen glaube ich, gibt ja auch da 2 Perspektiven, sag mal. Ist in der Krise eher so, dass es wieder ganz starke Persönlichkeiten, man sieht das ja in der Weltpolitik, ne, wenn es Krisen sind, dass sich ganz starke Strukturen wieder rauskristallisieren, ne? Also die starke Hand, der starke Mann, die starke Frau, bis hin, ich will nicht sagen, gleich bis zum Militärputsch, aber wo man sieht, da werden wieder Kräfte gebündelt, als eine Tendenz, oder die liberale Gesellschaft wird noch liberaler und sie sieht auf einmal in der Dezentralität eine Stärke und das sehe ich für die Unternehmen, schon, klar, wenn man heute diskutiert, ob Föderalismus, was ja auch ein Abbild von dessen ist,
genau.
Wie weit hilfreich ist bei wichtigen Zentralentscheidungen, lassen wir jetzt mal außen vor. Mhm. Im Unternehmen habe ich immer festgestellt, nehmen wir mal die 13 Monate jetzt Covid-19-Restriktionen und Pandemie, ist, so wie du es auch von der Quantum gerade darstellst, eine dezentrale Struktur mit starken einzelnen Persönlichkeiten, die in einem gemeinsamen Wir arbeiten, eigentlich organisatorisch
aus meiner persönlichen Meinung, die, ich will nicht besser oder schlechter sagen, aber die für die Situation vermutlich gut und angemessene Organisationsform. Mhm. Das Thema ist, wenn du Menschen aus dem Kästchen lässt,
ja,
die viel Freiheiten gibt, dann ist das meine ganz persönliche Erfahrung und die teile ich auch mit meinen anderen 22 Teamleitern. Das ist so, wie wenn du ein Vogel, der vielleicht geboren wurde, als Kanarienvogel im Käfig ist. Und wenn du die Tür aufmachst, dann springt er auch noch nicht ganz raus und fliegt noch nicht. Aber wenn er das einmal gemacht hat, dann wirst du ihn nie wieder einsperren können. Ja? Ja. Und das ist was Positives. Wenn Menschen die Möglichkeit haben, nicht nur im privaten, sondern auch in ihrem beruflichen Umfeld Freiheit zu erleben oder Gestaltungsfreiheit zu erleben, so wie du auch arbeitest und wie wir arbeiten, was sich früher nur einige wenige gönnten, was man jedem zulässt, wenn er das kann, dann ist ein Rückwärts in eine zentralistisch vorgebende, kontrollierende, teilweise ja auch demütigende Form des Miteinanders nicht mehr möglich. Dann wird derjenige, das, solange er vielleicht finanziell abhängig ist oder materiell abhängig ist, mag es sein, aber du wirst ihn als Person verlieren.
Du kannst es machen, wird aber schön. Scheiße. Ne? Also.
Ja.
Und also viele, glaube ich, machen es schon auch. Also es gab jetzt auch so Entwicklungen, alle wieder zurück in die Offices und aber ich glaube auch, dass das wird langfristig sich nicht halten. Lieber Bernd, dann kommen wir vielleicht mal so richtig Richtung Ende.
Ja, gern. Alles gut.
Letzte Frage Richtung, wo soll das sich noch hinentwickeln für dich? Was willst du noch sehen, dass es passiert, beruflich jetzt? Ich weiß, aber wenn du, was soll noch passieren in Menden da, während du da bist?
Also, wir erleben in Menden eben gerade die großen Themenfelder in Mobilität und digitale Transformation. Das sind tolle Themen, die sind so vielfältig und noch viele Berge da zu erklimmen. Da gibt es berufliche Herausforderungen. Das würde vielleicht jeder für sich auch dann sagen, ja, ist das etwas eine Perspektive, um auch da zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Ich würde gerne persönlich noch eine Komponente dazuführen. Das, was ich vorhin sagte mit der Trennung aus der Lüneburger Heide, die einfach damit bedingt war, dass ich meine Liebe neu gefunden habe, die ich schon mal hatte, die war so stark, dass sie mich aus den Beziehungen rausgezogen hat, die damals schon sehr schön waren. Ja. Das sehe ich heute, die Beziehung in Menden zu den Menschen, die da sind, mit denen ich arbeite, wenn ich da hinkomme, nicht nur ein berufliches, sondern auch ein sehr persönliches Miteinander habe. Und das ist unabhängig, wo derjenige und in welcher Funktion, in welcher Rolle er steht, ist für mich wachsend jetzt mit 55 ein so großer Wert, dass da schon viel passieren müsste, vielleicht in Politik oder du hast einen komischen Bürgermeister, Bürgermeisterin und die ekelt dich raus, sehen wir ja aktuell auch leider Kollegen, die ganz tolle Kollegen sind, ja. Kannst du nach Schleswig-Holstein gucken, da kannst du in andere Regionen, finde ich total bitter. Und wenn das dann noch öffentlich wird, noch bitterer. Also solange das nicht der Fall ist, sondern die Mannschaft, die ist treu, ja. Die Menschen, die in den Stadtwerken arbeiten, die sind, wenn die gute Beziehung haben, und im Sauerland ist das auch so, sind die treu, dann ist das so ein massiver Wert, dass ich mich jeden Tag freue, und das ist wirklich so, das sage ich nicht nur, jeden Tag freue, mich mit den Menschen in den Themen unterwegs zu sein. Und das ist eine tolle Befriedigung. Und da erleben wir jeden Tag gemeinschaftlich was Neues. Ja. Neue Themen, neue Dinge, die wir umsetzen können. Auch Dinge, die mal nicht klappen, klar. Aber in einer guten Beziehung, das ist wie zu Hause, ja, da gibt es mal weniger gute und gute Tage. Aber in Summe will man das doch nicht mehr missen. Und das ist ein Wert.
Okay, und das soll so bleiben.
Das soll so bleiben. Okay. So ist das.
Okay. Ja, cool, lieber Bernd. Das war jetzt eine lange Nummer, aber ich fand es sehr schön. Vielen Dank.
Ich fand es auch hochinteressant, habe ich so in dem Maße noch nicht gehabt. Ja,
ja, manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, also dass ich das auch so ein bisschen ausnutze oder dann vielleicht auch zu persönlich werde. Ich weiß, bei dir ist das alles möglich.
Nein, ja, alles möglich.
Aber vielen, vielen Dank.
Timo, ich danke.
Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft.
So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal dort rein bei Spotify oder bei Apple. Das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert, und dann gehen wir der Sache nach, und wäre doch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.